Uneasy Company. Dankeschön für den Sub. Go Wizard Pock. Subscription. Excellent. Es ist sehr.
Nice.
Oh, warum ist es so leise? Moment, jetzt ist das Wupp 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 aber viel zu laut. Wupp 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 Wupp. Okay. Das ist das beste Plugin ever hier. Browser Lautstärke Regelungs Plugin. Das ist Massive Coggers.
Monka W.
So. Ah ja. Ich bin noch ein bisschen später, weil ich habe heute das gemacht, was meine Garmin-Uhr gesagt hat, nämlich eine Stunde 15 am Stück rennen. Und das habe ich auch wirklich bis auf die Minute gemacht. Deswegen war ich nochmal eine Viertelstunde länger unterwegs wie sonst. Und ich musste zwischendurch, ey, so nach 20 Minuten Rennen musste ich so krass aufs Klo. Und ich konnte da nicht für eine weitere Stunde. Deswegen musste ich jetzt auch erst nochmal eine Viertelstunde aufs Klo. Ich weiß, das wolltet ihr sicherlich alle wissen jetzt. Deswegen bin ich jetzt erst da. Aber das macht nichts. Deswegen sind bestimmt auch mehr Leute wach. Beziehungsweise ready zum Aufwachen. Boah. Das ist echt nicht ohne, ey. 1,15 am Stück rennen. Das merkst du richtig, dass es auf die Beine geht. Aber ich bin zum Glück nicht so schnell gerannt. Ja. Mein Ziel ist ja, demnächst mal über 20 Kilometer. Ungefähr in dem Tempo wie heute wahrscheinlich, dass ich das auch durchhalte. So, ich mache mal kurz meine VM an, weil Arch, by the way. Oder gibt es garantiert Updates? Ja, VM, wir gehen mir nicht auf den Sack. Cake, wait. Übrigens, wisst ihr, was ich gesehen habe? Was ich gerne... Also, eine Sache, die ich gesehen habe, die mich ein bisschen nervt, ist... Unraid hat neue Lizenz. Irgendwas Zeug. Ich finde es jetzt gerade nicht. Also, ich benutze das ja auf meinem HP Microserver. Weil es das ist, was mich bisher am wenigsten genervt hat. Wobei ich sagen muss, großer Unraid-Fan bin ich nach wie vor nicht. Auch wenn ich es benutze. Zumindest, die sind jetzt der Meinung, dass sie ihr Lifetime-License-Modell... Also bisher konntest du dir... Ich zeige euch mal. Also bisher konnte man sich eine Lizenz kaufen, passend zum Speicherplatz. Hast du eine Basic-Lizenz gekauft für $60. Ich finde $60 quasi für Lizenz, Linux-Distribution plus Updates... Und letztendlich fließt da natürlich auch viel Entwicklung in das Webinterface und alles rein. Finde ich durchaus eine faire Sache. Und das konntest du so lange verwenden, wie du den USB-Stick verwendet hast, mit dem du die Lizenz registriert hast. Das war quasi gebunden immer an den USB-Stick, beziehungsweise an die Hardware-ID von dem Device, wo du das drauf installiert hast. So. Und jetzt sind sie auf die glorreich. Also ich finde, das war eigentlich recht fair bisher, ja. 60€, du konntest da halt so lange benutzen, wie das Device gelebt hat, für das du es registriert hast. Die Dinger leben ja auch nicht ewig. Also irgendwie ab und zu mal neu musste man sich das eh kaufen. So, und letztendlich konnte man hier nur noch mehr Devices anschließen, der Rest war alles das gleiche. Und dann haben die sich gedacht, nope, das ist... zu billig, das geht nicht. Deswegen gibt es jetzt ein neues Lizenzmodell. Und zwar, so wie alle, ein Abo-Modell. Und da habe ich ehrlich gesagt schon mal überhaupt keinen Bock drauf. Man kann die Lizenz übertragen. Okay. Hätte ich gar nicht neu kaufen müssen. Jetzt haben sie sich gedacht, wir machen ein Abo-Modell. Ab nächster Woche. Ein Abo-Modell. Und zwar, hey, Das kleine Abo-Modell, ja, fängt $10 günstiger an wie das aktuelle Lizenzmodell, aber du kriegst plus nur für ein Jahr Updates. Danach kostet dich das $36 pro Jahr, dass du weiter also annual ist jährlich, dass du weiter Updates bekommst. Das braucht im Prinzip keiner. Und jetzt die Lifetime-Lizenz für immer. Unlimited Devices, also das, was vorher Pro war, das kostet jetzt einfach das Doppelte. Daran sieht man mal, wie viel das unterm Strich wert. Also das kostet ziemlich genau das Doppelte. Ja, also hier, das würde 260 kosten, das kostet 250 jetzt, ja. Also das kostet das Doppelte von dem, was es jetzt gekostet hätte. Also, und ich muss halt ehrlich sagen, mich fucken Abo-Modelle einfach nur ab. Überall, jede Mist will Abo-Modelle. Du brauchst 3 Streaming-Services, Musik-Services, Backup-Services, Cloud-Services, alles mögliche. Du hast ja, plus die Sachen, die du vorher... Du hast ja mittlerweile 30 plus Abos, wenn du alles auf, sagen wir mal, offiziellem Wege beziehst. Betrifft das die bestehenden Lizenzen? Nein, die bestehenden Lizenzen bleiben gleich. Aber natürlich beziehen wir immer alles auf offiziellen Wegen, weil alles andere wäre ja nicht erlaubt. Und das ist übrigens auch ein Grund, ich habe es letzten Stream schon gesagt, ich habe in letzter Zeit total viele Animes geguckt. Und das liegt zum größten Teil, ich war früher nie der große Anime-Gucker, das liegt daran, weil mir die ganzen Streaming-Dienste so auf den Sack gehen und zum Anime-Stream brauchst du keinen Streaming-Dienst. Das ist zwar, sagen wir mal, Grauzone, aber es funktioniert gut. Bald kommt, das ist doch schon so, ist das nicht so, dass du bei BMW für Firmware-Features Abo-Kosten hast? Ich bilde mir ein, ich habe da mal was gelesen. Alter, 15.000 für Abos ist natürlich schon ordentlich. Aber klar, je nachdem, was es ist, das läppert sich. Du denkst dir immer so, ja, hier mal ein Abo. Guck mal, allein schon das Abo, was ich für die JetBrain IDEs bezahle. Oh, hier haben wir noch Docker-Stells. Ich meine, allein schon das hier, was bezahle ich? Da bezahle ich doch im Jahr auch schon. Ja, ja, I want it all, bla bla. Pricing, for individual use. So, ich bin jetzt im Trainer. Also, mal hier 170 Euro, mal da 30 Euro, mal da irgendwie wieder 100 Euro. Ich meine, da kommst du vielleicht jetzt nicht unbedingt jeder auf 15.000 Euro. Das wäre schon echt ordentlich, ja. Aber je nachdem, was du da abonnierst, kann das durchaus sein, ja. Das ist, dann bezahle ich für meine Fahrrad-App, bezahle ich 12 Euro, glaube ich, im Monat. Für YouTube Premium bezahle ich Geld, wobei ich das nicht in Deutschland kaufe. Für Prime, ich müsste mir eigentlich mal, OnlyFans natürlich, Cagwait, ich müsste mir echt mal eine Liste machen mit allen Abos, dass ich da irgendwie einen Überblick habe. Das ist ja auch die Gefahr von dem ganzen Abo-Kram. Du denkst dir so, ach, das kostet 15 Euro oder so, das kostet 5 Euro im Monat oder das kostet jährlich irgendwie 80 Euro und so. Das ist doch eigentlich kein Ding. Können wir machen. Komoot für die Wander-App, die wollen auch ein Premium-Abo jetzt verkaufen und sowas in der Richtung. Rätst du oder ist das wirklich so? Also wie gesagt, ich bilde mir ein, ich habe bei BMW mal gelesen, du bezahlst bei BMW... Ja, Adobe-Abo geschrieben.
Wir schreiben das Jahr 2000.
Warum dir jeder Scheiß im Abo vertickt wird. Gutes Thema. Passt, das können wir uns gleich angucken. Allein um alle Spiele für... Ja, wenn man Sport gucken will, kostet das auch extreme, viele verschiedene Abos. Du brauchst ja, wenn du alles sehen willst, glaube ich, Datsun, Premiere und noch irgendwas? Prime? Wenn du wirklich alles, also wenn man wirklich so der krasse Fußball, und das ist ja nur für Fußball, wenn du, sagen wir jetzt mal, irgendwie Radsport gucken willst oder so, da brauchst du ja noch mehr, da brauchst du dann irgendwie noch hier, da einen Streaming-Service, manches wird nur von irgendeinem australischen Streaming-Service übertragen, ganz wirr, ja, also das nervt mich extrem, dieses ganze Abo-Zeug. Deswegen bin ich jetzt echt zum Anime-Gucker geworden. Da hast du die Probleme nicht mit Abo-Services. So, ich mach mal kurz Arch, by the way, Package-Updates. Docker, geh aus. Jawohl, Updates, das machen wir auch aus. Machen wir auch aus, brauchen wir jetzt alles nicht. Package-Updates. Im Prinzip hat das mit den Handys schon angefangen. Günstige Handys mit tollem Vertrag. Ja... Schon, Wobei das ja immer Gerätesubventionierung noch so mit dabei war. Also, ja, aber du hast, das geht schon richtig. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, viele Spiele wollen dir ja auch irgendwelche Dinger aufs Auge drücken. Da haben wir uns zwar ein bisschen wegbewegt von den klassischen Monats-Payment-Modellen, wie das früher bei MMOs am Start war, aber die sind natürlich auch sehr daran interessiert, dass du permanent Geld reinsteckst für irgendeinen neuen Season Pass oder für irgendwelche Unlocks oder irgendwelche Cosmetics und sonst was. Welche Docker benutzt du in deinem Android NAS? Was? Die Frage verstehe ich nicht. Gibt es mehr als einen Docker? So, Arch Linux, by the way. Leute, ich habe gestern auf Twitter gefragt, ja, was würdet ihr einem 76-jährigen Rentner für einen Linux empfehlen? Und ich war wirklich schockiert. Keiner der Leute auf Twitter hat gepostet Arch Linux mit i3. Kann ich gar nicht verstehen. Für einen 76-jährigen Rentner, der nur Windows kennt, ist Arch Linux mit i3 doch eindeutig easy going. Da kann er wenigstens nichts kaputt machen, weil er nichts machen kann. Wer nichts machen kann, kann auch nichts kaputt machen. Also die Frage hatte tatsächlich, das war keine rein rhetorische Frage, die ich auf Twitter gestellt habe, nur für den Sinn des Fragestellens, um zu wissen, was ihr drauf antwortet. Also meine, warte mal. Ach so, Moment. Twitter ist ja scheiße nach der Übernahme, habe ich ja vergessen. Der zeigt mir ja nicht an, was da, ja, nice. Also das hatte ich ja gestern gefragt hier. Bestes Lied. Achso, Moment. Man sieht noch nicht mal mehr die Antworten auf Twitter mittlerweile, wenn man nicht eingeloggt ist. Wirklich? Seit wann denn das jetzt? Das ist aber auch neu, oder? Aber das wird echt immer beschissener. Das kommt ja auch noch dazu. Twitter will übrigens auch ein Abo von mir haben, ne? Das kommt ja noch dabei, dass viele Sachen jetzt immer mehr auf Abo umstellen, aber die Sachen noch immer beschissener werden. So, und da haben die Leute alles Mögliche drauf geantwortet, bloß nicht Arch Linux mit i3. Ich war sehr enttäuscht. Nee, ich lösche meinen Account bestimmt nicht. Auf X ist es jetzt, ja. Habe ich jetzt, Leute, habe ich jetzt rebootet oder nicht? Ich glaube, ich habe rebootet, ne? Na, dann ist alles gut. Ich glaube, ich habe rebootet. Ja. Naja, zumindest. Ja. Ja, ich sag da gar nichts. Das Problem ist, dass du mittlerweile so viele Abos brauchst. Wohingegen du vor ein paar Jahren noch quasi Spotify oder Prime Music Pro oder wie das hieß, abonnieren musstest. Oder Netflix oder Prime. Musst du ja heute für Filme gucken fast schon 3 bis 4 verschiedene Streaming-Services abonnieren. Und da ist Leute, die Sport gucken wollen, mal gar nicht mit dabei. Ja, zumindest wollen die jetzt, um mal wieder zurückzukommen zu der ganzen Geschichte, zumindest wollen die jetzt auch umschwenken auf ein Abo-Modell. Aber hierzu. Ja. So, dass das teuerste quasi doppelt so viel kostet und das finde ich kacke. Ach ja, übrigens, wisst ihr, was ich auch witzig finde? Die haben da so eine FAQ drunter. Guckt mal, FAQ. Ist, also, Leute, würdet ihr sagen, dass kaufen plus jährlich verlängern ein Abo-Modell ist? Für mich klingt das verdächtig nach einem Abo-Modell. Kaufen und dann jährlich verlängern. Findet ihr, dass das ein Abo-Modell ist? Also, ich finde, das ist ein Abo-Modell. So, aber Unraid sagt, is Unraid OS a subscription? No! No! Nein! Kaufen und jährlich verlängern ist definitiv kein Abo-Modell! No, ist keine Abo-Mode. We don't like forced subscription either. Das ist ja schön für euch. Ihr müsst ja euren eigenen Kram nicht kaufen. Und dann dichten sie sich irgendwie zusammen mit, ja, du kannst das ja ohne Updates einfach weiter betreiben. Du musst ja gar kein Abo kaufen. Du kannst ein Abo kaufen. Naja. Für mich, mit meinem Geschmack, ist das immer noch ein Abo-Modell. Also das finde ich ein bisschen kacke. Auf der anderen Seite, ich habe ja hier meine Lizenz und das tut schon. Ich meine, wirklich glücklich mit Unraid bin ich eh nicht. Aber die Alternativen gefallen mir auch alle nicht. Ich sehe schon kommen. Ich lande einfach wieder auch privat auf einem simplen Debian-Server, wo ich alles selbst mache. Wie das bei vSphere ist, ehrlich gesagt, ich glaube, da gibt es aktuell keinen, der das gescheit erklären kann. Weil seit der... Was war das? Broadcom? Wer hat VMware übernommen? Broadcom, oder? Ich glaube Broadcom. Broadcom hat das übernommen. Und da blickt keiner mehr durch, wie das abgeht jetzt mit Lizenzen und wie da was funktioniert. Ich erst recht nicht. Ich beschäftige mich ja hauptberuflich nicht mit VMware. Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß, dass unsere VMware-Leute da auch nicht durchblicken. Und wahrscheinlich blickt da VMware selbst nicht mal durch. War bei uns auf der Arbeit auch was Lustiges letztens gewesen. Die haben irgendeine ganz uralte Legacy-Anwendung, die auf irgendeine noch ältere Legacy SAP, HANA, frag mich nicht, Datenbank oder Sybase, irgendwas ganz Altes zugreift. So, und da brauchen die Datenbank, die ist mittlerweile so fett geworden, dass irgendwie, entweder, ich bin mir nicht ganz sicher, was es ist. Ja, ich habe das nur am Rande mitgekriegt. Entweder ist die Datenbank so fett, dass sie es nicht gescheit gestort kriegen und die irgendwie aufsplitten müssen, oder dass sie das jetzt irgendwie speziell indizieren müssen, dass es irgendwie performant bleibt. Ist auch scheißegal, das ist wurscht. Zumindest gibt es ja jetzt das Ding, das zwei Möglichkeiten. Entweder die migrieren das Ding auf Postgres und alles wäre gut, oder die kaufen sich für, frag mich nicht, 80.000 Euro im Jahr eine Zusatzlizenz, eine Extended Support Lizenz inklusive Feature Unlock Lizenz, damit sie das alte so weiter betreiben können, wie es ist, plus diesen, was zur damaligen Zeitpunkt quasi nicht offiziell supported war, Feature einschalten zu dürfen in der uralten Version, dass es schneller geht. So, und jetzt dreimal dürft ihr raten, wofür man sich entscheidet. 80.000 Euro Legacy Premium Lizenz oder Postgres upgraden, auf Postgres umziehen. Easy, ja, natürlich. Korrekt. Korrekt. Man schmeißt einfach Geld drauf. Und hat irgendeine weitere Uralt-Datenbank-Legacy-Technologie, die man weiter betreiben muss. Da war letztens noch irgendwas, fand ich auch geil. Sie haben irgendeine Software, wo die Version nicht mehr zur Datenbank... Nee, warte mal, wie war das? Okay, lass mich mal überlegen. Ja. Genau. Die haben irgendeine Software, die läuft gegen eine uralte Oracle-Datenbank. In dem Fall ist Oracle, das weiß ich. Daniel Lull, dankeschön für den Sub. Mal gucken, dass ich irgendwelche Subscriptions übersehen, aber ich glaube nicht. Die haben irgendeine Software, die läuft gegen eine uralte Oracle-Datenbank. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das ist. Aber, also, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie es ist. Also, ich glaube, es ist so, es kann sein, dass es Mist ist, was ich jetzt erzähle, aber ich glaube, so ungefähr ist es. So, die müssen ihr Linux upgraden jetzt von Red Hat 7 auf Red Hat 8. Also, ihr merkt, diese Systeme sind super aktuell jetzt schon. Red Hat 7 kam raus. Moment, das ist erst 4 Jahre alt. Nee. 2014, ja, das kommt mir realistischer vor. 2014, ja, das kommt hin. Also, das sind Systeme wahrscheinlich, die sind wahrscheinlich noch älter, von 2014. Und da ist es jetzt so, die müssen ihre Systeme upgraden von Red Hat 7 auf Red Hat 8, weil man sieht es ja hier, Red Hat 7 ist demnächst hier out of support. Zumindest ist das Ding. Die haben doch eine Anwendung drauf, die greift mit irgendeinem offiziellen Oracle-Client auf eine Oracle-Datenbank zu. Und jetzt ist es so, dass die das upgraden müssen, aber auf Red Hat 8 funktioniert der alte Oracle-Client nicht mehr. Und die Software selbst ist nur zertifiziert mit dieser alten Oracle-Version. Das heißt, du musst dir jetzt überlegen, entweder du upgradest die Software mal, die da drauf läuft, damit die auch mit dem neuen Oracle-Client funktioniert, oder, und jetzt kommt der Hammer, oder du kaufst dir irgendeine super extended Support-Geschichte von Red Hat und Oracle, die 150.000, ist jetzt ungelogen, Leute, 150.000 Euro im Jahr kostet. Zusatzlizenz. 150.000 Euro. Musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Kostet das mehr, damit man das so lassen kann für noch eine Weile. Und was macht man auch da? 150.000 Euro im Jahr ausgeben für diese komische Lizenz. Das ist das übertriebenste Cack-Business. Mehr Cack-Business geht gar nicht mehr. Manchmal denke ich mir auch, die haben echt zu viel. Das ist wirklich so. Das ist wirklich People Burn Money. Wir sind wirklich Meister der Legacy-Systeme bei uns in der Versicherung. Wirklich, wo du hinguckst, steht irgendein Uraltsystem. Die haben, wisst ihr, was ich letztens sogar gehört habe von einem? Die haben Solaris-Kisten noch als... Oh, ich habe vergessen, wie sie das genannt haben. Die sind quasi nicht wirklich mehr am Netz und machen nicht wirklich was. Die sind quasi nur noch so als... ja, Archiv oder sowas vorhanden. Solaris im Jahr 2024. Da weiß der echt nicht mehr weiter, ey. Ich bin nur froh, dass ich mit diesen ganzen ollen Legacy-Systemen nichts zu tun habe. Und auch jedes Mal, wenn da irgendeiner kommt und sagt, hier Max, willst du da nicht was? Nein, will ich nicht. Ich mach nur halbwegs neue Sachen. Ja. Also alles, was schon Linux ist, okay. Und was Google Cloud und Cloud-Infrastruktur angeht, das mache ich eh am liebsten. Da bist du nämlich gezwungen, dass es halbwegs aktuell ist. Weil die diese sonst zwangsupgraden. Oder gar nicht mehr supporten. Ja. Ah ja, auf Geldautomaten läuft doch teilweise auch noch Windows XP oder Windows 98 oder so. Ja, ja. Wir gucken uns mal übrigens gerade mal wieder an, was auf ShitHub so trendet. Übrigens, eine Sache, wisst ihr, was auch eine Sache ist, die ich mir unbedingt im Stream mit euch mal angucken will. Ich habe gesehen, es gibt ein ESP32 C4 Beetle. Dieses Ding. Das würde ich unglaublich gerne mal ausprobieren. Mal gucken, ob man den Kram auch auf Amazon kriegt, weil... Ah, da muss man... Ach, guck mal, doch, gibt es. Nee, gibt es nicht. Muss man bei denen wahrscheinlich direkt bestellen, aber die haben auch einen Shop irgendwie, man kann das auch nach Deutschland bestellen. Halbwegs gescheit. Zumindest, warum ich mir das Ding bestellen will, ist folgendes. Das ist ein ESP32. Sag mal, ist es nicht der originale ESP32, ist der ESP32 C6. Der hat, glaube ich, kein Dual-Core und sonst was, aber scheiß drauf. Aber das Nice ist... Der hat Zigbee und BLE, also BLE hat der andere auch, aber der hat neuen Wi-Fi-Support, neuen BLE-Support und Zigbee-Support. Beziehungsweise Thread. Und da kann man theoretisch damit sein eigenes Zigbee-IoT-Gerät bauen. Und das für 4,88. Ich wollte nämlich schon... Das ist so ein Ding, was ich seit Jahren mit mir rumschleppe, was immer nicht richtig funktioniert. Ich habe doch einen Teich hinten im Garten. Und der droht im Winter ab und zu zuzufrieren. Und da habe ich so einen Thermometer drin hängen. um auszulesen, wann es soweit ist, dass ich ihn rechtzeitig zudecken kann. Man könnte den jetzt einfach immer zudecken, Anfang vom Winter, aber da sind Fische drin, wenn die müssen ja auch nicht unnötig keine Sonne kriegen und sowas, oder kein Licht abkriegen. Also, insofern, ich decke das Ding nur zu, wenn es quasi so kalt wird, dass es gefrieren könnte. Ja, weil wenn man das nicht zudeckt und es gefriert, dann kann es sein, dass es am Rand platzt. Das ist auch nicht gut. So, und ich hatte das bisher so gemacht, also ich hatte lange Zeit da ein Thermometer drin, so einen, wie heißen diese Dinger, DS2818 oder sowas? Nee, das da? Nee, oh, wie heißen diese Dinger? DS18B20? Ja, die Dinger. So ein Teil hatte ich da die ganze Zeit drin hängen, an einem zweckentfremdeten Z-Wave-Fensterkontakt, wo man Sensoren anlöten kann. Das hat aber nie wirklich gut funktioniert mit der Kommunikation, obwohl ich eine Z-Wave-Steckdose hatte damals, nebendran als Repeater. Das hat nicht wirklich gut funktioniert. Danach habe ich was mit BLE probiert zum Weiterleiten, hat auch nicht gut funktioniert. Und das Ding ist halt, das muss dort mit Batterie laufen. Das muss mit Batterie laufen, weil das ist halt mitten im Garten. Da habe ich keinen Stecker. Ja, es hilft aber nicht immer. Ich habe so eine Pumpe. Ja, ich habe so eine Pumpe. Aber selbst das friert teilweise zu. Also wenn es richtig ein paar Tage richtig kalt ist. Ich habe so ein Ding drin hängen. So, und selbst wenn, ist es nice, die Temperatur zu wissen. Und deswegen wollte ich mal ein eigenes Zigbee-Gerät bauen. Und das scheint mir das beste Board dafür zu sein. Kostet 5,88. Ach ja, und warum dieses Board? Genau, weil dieses Board ein Ultra-Low-Power ist. Ultra-Low-Power-Board, was nur im Deep Sleep nur 14 Mikroampere braucht. Nicht Milli, Mikro. Und damit kann man mit so einer handelsüblichen 1200 mAh Lithium-Batterie oder Akku, kann man das Ding wahrscheinlich dann durchaus da 1,5 Jahre liegen lassen. Selbst wenn du plus minus 20% und alles. Ja. Das schwimmt schon, diese Pumpe. Das schwimmt schon auf so einem Ding, ja. Da werde ich versuchen, mal sowas zu bauen. Mini-Solarpanel drauf. Ja, die Idee ist nicht schlecht. Das Ding ist, mit einem Solarpanel alleine bringt es dir auch nicht. Das wusste ich früher auch nicht. Das ist gar nicht so einfach. Damit du mit Solar laden kannst, brauchst du erst einmal, logischerweise, irgendein Solarpanel. Dann brauchst du einen Microcontroller, es muss kein Microcontroller selbst, kann auch eine eigene Schaltung sein. Du brauchst einen Akku und du brauchst Ladeelektronik dafür. Wenn du Glück hast, hast du einen Microcontroller, der das integriert hat, und einen Batterieanschluss. Das weiß ich nicht, ob der sowas hat. Also der Fire Beetle hatte das. Der hier hat das, glaube ich, nicht, wenn ich... Also, ne, so ein Produktfoto hätte man natürlich auch nicht scharf machen können. Das war nicht im Scope. Der hat kein... Doch, guck mal! Nee, aber da ist kein Ladedings dahinter. Das ist einfach nur ein weiterer 3,3-Volt- Anschluss, denke ich mal. Supports Battery... Echt? Ach ja. Dann ist das ein richtig, also wenn da wirklich Ladeelektronik für einen Akku drinne ist schon, dann ist das ein richtig gutes Allround-Board für Low-Power-Sachen. Weil dann kannst du da tatsächlich dein, wobei Battery Charging, nee. Damit meinen die, dass du eine Batterie dranhängen kannst und wenn du dann USB-Power einstöpselst, dann lädt er die Batterie. Der hat keine Ladeelektronik für Solarpanels drinne oder sowas. Naja, Lithium-Battery-Management? Vielleicht doch, ja. Also wenn wäre mega, dann ist es ein richtig gutes Board. Da muss ich mir da gleich mal welche bestellen. Haben die auch einen deutschen Shop irgendwie? Der Eckstein-Shop, alles genau, das ist es. Wo kann ich mir dieses Ding kaufen in Deutschland? Computer.de. Ach, guck mal, die haben das Teil hier auch. Warum kostet denn das Doppelte in Euro als in Dollar? Was ist denn das schon wieder? Anzeige ist raus. Ich meine, ist jetzt nicht schlimm. Moment, das ist ein anderes. Das ist ein anderes. Das ist der Fire Beetle 2, das ist ein anderes Board. Das ist ein Board, wo du noch irgendwie, keine Ahnung, was auch immer hast. Ja, gut. Wie dem auch sei, ich muss mir das mal in Ruhe angucken. Das machen wir jetzt nicht im Stream. Und demnächst müssen wir dann ein bisschen Progger-Stells machen. Da hab ich richtig Bock drauf, mal wieder ein bisschen Microcontroller-Stells zu programmieren. Aber lass uns auch mal checken, was denn auf ShitHub diese Woche so trendet. Da freust du dich, Progger-Stells. Ja. Ich auch. Was trendet denn diese Woche so auf... Ah! China-Chinesen-Kram. Oder japanischer Kram? Ich weiß es nicht. Was ist das? Es ist Auswahl übersetzt auf Englisch. Es ist Chinesisch. Xiangshu Notes Comment Crawler. Comment Crawler. Video Comment Crawler. Video Comment Weibo Post Crawler. Ah ja. Hast du den Prometheus Exporter auf der Arbeit ausprobiert? Eine exzellente Frage. Ja, habe ich. Sehr gute Frage, da kann ich tatsächlich noch was kurz zu erzählen. Habe ich ausprobiert. Und nicht nur ausprobiert, ich habe das Ding nochmal neu gebaut, halt mit den passenden Werten, also mit passenden Metriken, die wir brauchen, den richtigen API-Abfragen. Das war ja nur getestet hier im Stream. Ich habe das Ding nochmal neu gebaut. Ich habe ein Image gebaut und in unserer Testumgebung das Deployment im Kubernetes-Cluster gepatcht, sodass mein Image als Sidecar injected wird und anfängt, die Metriken zu exportieren. Und jetzt haben wir ein Dashboard, wo Block-Age, Block-ID und Block-Timestamp drin sichtbar ist. Ja. Es hat sich gelohnt, dass wir das hier im Stream ausprobiert haben. Easy. Eats. Eats AF. Ich mach sowas gerne. Einzig Dumme ist, ich glaube... Bis auf ein anderer bei mir im Team, oder zwei, bis auf zwei andere bei mir im Team, geht das interessensmäßig bei denen echt so ein bisschen vorbei. Die anderen sind quasi hauptsächlich so weniger Programmierer, eher reine Linux-Admins. Und es gibt vielleicht zwei Leute im Team, die sich für sowas noch interessieren. Außer ich. Deswegen erzähle ich sowas gar nicht bei uns in Teamrunden. Mit Custom Metric Exporter und sonst was. Da musst du dir nur von manchen Leuten blöde Fragen anhören. Und da eine halbe Stunde erklären, um was es eigentlich geht. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber unsere Anwendungsverantwortlichen freuen sich extrem, dass sie ein schönes Dashboard haben, um zu sehen, ob das Ding hinterherhängt oder nicht. Ich muss denen mal sagen... Ich sage ja immer, man muss nicht nur nice Sachen machen, man muss auch drüber reden, dass man nice Sachen gemacht hat. Ich muss unseren Anwendungsverantwortlichen mal sagen, wenn die meinen Chef sehen, sollen sie ihm mal erzählen, wie nice die das finden. Ja, muss ja immer ein bisschen drauf bedacht sein, dass es gut ankommt. So, wo bin ich jetzt gerade stehen geblieben? ShitHub Trend Repos. Was verdient dein Chef? Ich habe keine Ahnung. Vermutlich ein bisschen mehr, aber nicht so viel mehr, dass ich mir jemals den Stress geben würde, diesen Job machen zu wollen. Im Leben nicht. Alter Chat, was mit euch los? Ihr seid so aggressive heute. Also ich hätte keinen Bock auf, also ich hätte niemals Bock drauf, irgendwie Teamleiter, Gruppenleiter, Abteilungsleiter oder sowas zu werden. Ich habe kein Problem damit, mehr Geld zu bekommen, allerdings dann für Techniksachen und nicht für irgendwelche Personal- und Management-Verantwortungs- oder Projektmanagement-Sachen. Also wenn das das Einzige ist, womit man mehr Geld bekommen kann, dann werde ich das nicht machen oder was anderes suchen, wo man mit Technik mehr Geld verdienen kann. Aber glücklicherweise hat das Unternehmen, wo ich arbeite, schon vor einer Weile gecheckt, sodass du dort auch in technischer Sicht Möglichkeiten hast, den Karrieregrind zu starten, wenn man auf sowas Bock hat. Aber ihr wisst, Karrieregrind ist bei mir eben, da bin ich eh der Falsche für. Ich mache einfach nice Sachen und erzähle denen so lange, dass ich nice Sachen mache, bis sie mir mehr Geld geben. Und wenn es mir gar so lang dauert, dann muss man halt mal weiter gucken. Aber aktuell ist es ja alles gut, ja. Aktuell passt ja alles. Gibt ordentlich Kohle, nice Homeoffice-Regelung, Team passt, Aufgaben passen zum größten Teil. Gibt ein paar Sachen, die dir auf den Sack gehen. Also aktuell gibt es ja echt keinen Grund, sich da zu beschweren. Das ist eine richtige Boomer-Aussage. Ey, Nara, weißt du was? Sind das die gleichen Leute, die Märchensteuer anstatt Mehrwertsteuer sagen? Ich könnte wetten, das sind die gleichen Leute. Das sind solche Leute, die waren das. Ja? Ja. Das ist so ein richtiges Boomer-Wort, Alter. Märchensteuer. Ja, mache ich. Und ich bin auch regelmäßig am Flamen auf Twitter. Nee, habe ich nicht. Homeoffice wird bei uns immer mehr abgebaut. Ich wollte ja schon so vor über einem Monat mal ein Video zu dem Thema machen. Dass es bei immer mehr Unternehmen hier Return to Office heißt. Aufhänger des Ganzen wollte ich nehmen, irgendeinen Post von irgendeinem CEO, den ich gar nicht namentlich erwähnen will in meinem Video, weil er hat den Post mittlerweile gelöscht, der sich auch darüber aufgeregt hat, wie dreist die Leute mittlerweile sind, dass sie lieber Homeoffice arbeiten wollen, anstatt 2 Stunden am Tag hin und zurückfahren und sowas. Ganz, ganz weird champiger Post war das. Ja, schon lange nicht mehr. Es liegt aber auch an mir, ich habe mich ja auch ewig nicht gemeldet. Ihr wisst, wie nice ich bin im sozialen Umgang mit anderen Leuten. Wie skilled ich da bin. Zwischenprüfung war Multiple Choice. War Zwischenprüfung Multiple Choice? Ich kann mich gar nicht mehr an die Zwischenprüfung erinnern. Egal, also AI wird geskippt. AI. Winter.js. Ein neues JavaScript-Framework. Endlich. Moment. Ist das nicht der Svelte-Typ? Nee, der sah nur so aus wie der Svelte-Typ. Winter.js. Was ist das schon wieder? Blazingly fast JavaScript-Server that runs service worker scripts. Moment, es ist ein JavaScript-Service für... Ich verstehe nicht mal, was das sein soll. Wasm Server-Side oder was? Alter, es wird ja immer verrückter mit Web-Geschichten. Wasm Server-Side. Warum nicht? Okay, mag ja durchaus Sinn machen, wenn man das Gleiche im Frontend und... keine Ahnung. Das ist für die ganzen... Webentwicklungsstelzer, weiß nicht. Hyper. Rust written in Rust, blazingly fast. Aber so richtig verstehen den Sinn davon tue ich immer noch nicht. Die About-Beschreibung ist ja auch sehr hilfreich. Ist der Stream laggt? Lagging gerade? Also ich bin mir nicht so ganz sicher, was der Sinn davon ist jetzt gerade, aber man kann jetzt quasi WebAssembly-Zeug auf dem Server laufen lassen. Ich dachte immer, der eigentliche Sinn von WebAssembly wäre, dass man Libraries und sowas, die es für, ja, sagen wir mal, klassische Programmiersprachen gab, die halt eher auf dem Server laufen, auch im Browser verwenden kann und nicht umgedreht. Also sprich, warum muss ich beispielsweise eine C++-Sache benutzen auf dem Server in WebAssembly, wenn ich die doch einfach auch direkt kompilieren kann, irgendwas, was auf dem Server läuft. Es scheint mir auch im Hype zu sein, ich verstehe aber gerade den Sinn davon nicht. Ich meine, es ist Blazing the Fast, written in Rust. Allein schon, dass die ganzen Krustentiere sich da dran jetzt aufgeilen, ist klar, dass das im Hype ist. Aber so ganz, wahrscheinlich checke ich einfach nur den Sinn nicht richtig. Web Interoperable Runtimes Community Group. What? Web Platform APIs outside the browser. Okay. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer, was das eigentlich sein soll. Aber scheint eine nice Technologie zu sein, ohne dass ich es wirklich verstehe. Okay, was haben wir denn auch noch? AI. Ach, guck mal. YouTube Downloader in Go. Lux. Aha. Das Allerwichtigste, Chat, wir müssen checken, ob Pornhub supported wird. Aha. Anscheinend schon, okay. Ja. Dann hat's ja den Zweck erfüllt. AI. Das Ding ist, warum ich das gucke, wenn diese Seiten funktionieren, dann funktionieren wahrscheinlich die meisten anderen Seiten auch. Weil gerade Pornseiten irgendwie einen Hang dazu haben, ihren Webplayer so zu gestalten, dass die Videos nur über die Seite wiedergegeben werden können, dass Werbung und alles läuft bei denen. Ja, und die versuchen halt, dass du möglichst nicht an die originalen URLs drankommst. Und wenn das Pornseiten kann, dann kann das so ziemlich wie jede andere Seite wahrscheinlich auch. Kann jemand helfen mit C++? Eine Funktion Load Images hatte 17, jetzt 18 Inhalte. What? Ich verstehe kein Wort. Vielleicht sind es jetzt einfach 18 anstatt 17 Bilder. So, AI. Nee, Crypto-Currency. AI. Data Frames powered by a multi-threaded vectorized query engine with... Leute, ich... Jetzt mal... Wenn ihr diesen Satz lest, versteht ihr dann, was es ist? Checkt irgendjemand, was das ist? Polar ist Pock, sagt der Friedrich Merz. Friedrich Merz ist bekannt dafür, dass der Rust-Fan ist. Was genau soll das sein? Ich verstehe null anhand von diesem Satz, was das sein soll. Ist das Art Link? Ist das paralleles Link in Rust? Oder was ist das? Sieht ein bisschen so aus. Okay, ich habe absolut nicht den Hauch einer Ahnung davon, was das sein soll. AI? Warum wird AI geskippt? Weil es einen nur noch erschlägt auf GitHub. AI? Ah, was ist denn das hier? Ich bin mir nicht so sicher, ob ich mich trauen soll, das aufzumachen. Ach, man kann quasi original Sachen translaten in andere Sprachen, oder was? Hm, verstehe, verstehe. Aha, aha. Nice. Ich mach die Seite jetzt, die Originalseite, nicht auf. Weil ich nicht weiß, was mich da erwartet, wenn ich die öffne. Die Bilder sind schon sehr sketchy. Naja, nicht wirklich mehr sketchy als Pool-Streams auf Twitch, oder? Also da sind Pool-Streams so wirklich. Eigentlich noch mehr Toss, ohne Toss zu sein. Okay, jetzt wissen wir, was auf GitHub trendet diese Woche. So wirklich viel Spannendes war ja nicht dabei. Poolstreams sind auch ziemlich sketchy, das stimmt, das stimmt. Hatte ich jetzt vorhin schon rebootet oder nicht? Ich glaube, ich hatte rebootet. Ich reboote nochmal, man kann nicht oft genug rebooten. Leute, ich war bei meinem Vater am Samstagvormittag, weil er mir erzählt hat, sein Computer ist kaputt. Habe ich mir gedacht, ach komm, lass mal gucken. Das ist mein alter Computer, den habe ich dem quasi vermacht. Also mein vorletzter, der Xeon Desktop. Der tut ja immer noch. Da hatte ich einfach einmal frisch Windows 11 drauf geklatscht und habe dem das vorbeigebracht. Mittlerweile ist da natürlich nicht mehr so frisch Windows 11 drauf, sondern Leute, der hat so einen Scheiß installiert alles. So, ihr könnt euch das nicht vorstellen, was für ein Scheiß da alles drauf war. PC Cleaner 2025. Irgendwelche komischen Internet Speed Tests. Der Avira, nee, nicht Avira, Wie heißen die anderen? Nicht Avira. Avast Browser? Irgendein Antivirus-Browser hat der. Avast Browser. Und wirklich, es war so viel Scheiße drauf. Nicht Norton. Nee, irgendwas mit A. Irgendwas mit A. Es könnte schon Avast gewesen sein. Gibt es sowas wie Avast Security Browser? Gibt es sowas? Ja! Den Scheiß hat er drauf installiert gehabt. Avast Secure Browser. Ich wusste bis heute noch nicht mal, dass das Ding überhaupt existiert. Felix, danke schön für den Sub. Da war so viel Scheiße drauf. 20 Messenger. Die Suche war umgestellt auf Yahoo mit Reflink von PC. Nicht PC Cleaner. Wie heißt das Ding? PC Helper? Nee, PC... PC Cleaner? Gibt es was PC Cleaner heißt? PC Cleaner? Gibt es sowas? Nee, das ist CC Cleaner. Helpsoft! PC Cleaner! Das war da drauf! Ey, so ein Scheiß, Mann! Das war so vollgerotzt mit Dreck der Rechner. Ganz, ganz grausam. Zumindest... Also, der Rechner ging selbstverständlich noch wunderbar. Was nicht mehr ging, war sein Monitor. Der Monitor hat irgendwie den Geist aufgegeben. Das dachte ich mir aber schon. Deswegen habe ich einen neuen Monitor mitgebracht. Hab den Monitor angeschlossen und dann ist mir aufgefallen, dass die Grafikkarte nicht mehr richtig funktioniert. Das Ding lief nur mit Windows Basic Grafiktreibern und 1280x1024. Rechner von meinem Vater. Muss ich euch mal vorstellen. Und dann habe ich mir gedacht, komm, easy. Ich installiere einfach von der AMD-Webseite die neuesten Treiber und gut ist. Und das ging nicht. Der AMD-Installer meinte die ganze Zeit Fehler beim Hardware installieren. Und ich wette mit euch, das liegt daran, weil da so viel Security, also Scareware-Security-Scheiß im Hintergrund läuft, was der sich mittlerweile alles installiert hat, dass die Windows 11-Installation einfach schlicht und greifend kaputt ist. Dazu kommt, dass wenn, also als der Rechner nicht mehr funktioniert hat, hat er den Rechner mehrfach, also irgendwie gefühlt, 10-mal im Booten resettet, neu gestartet, dass Windows da nicht so geil, nicht so scharf drauf ist, weiß man ja auch. Also, das Einzige, was ich runtergeschmissen habe, ist PC Cleaner. Der Rest war mir einfach zu viel, da jetzt zu suchen. Und ich habe ihm gesagt, weißt du was? Eigentlich müsste man Windows neu installieren. Und das ordentlich machen. Aber das mache ich heute nicht. Das dauert 3 Stunden, bis wir das alles wieder eingerichtet haben. Habe ich heute echt keinen Nerv drauf. Und außerdem müssen wir deine Sachen erstmal backuppen. Ich habe keinen USB-Stick dabei und so. Das können wir heute nicht machen. Ich muss mir das mal überlegen. Du musst jetzt ein paar Tage mit deinem Rechner auskommen, so wie er ist. Ja, Basic, Grafiktreiber und so. Ins Internet kannst du ja noch. Und mit deinen 26-jährigen Mädels aus der Karibik schreiben. Da muss ich es mal vorstellen. Mein Vater, das habe ich euch schon mal erzählt, ne? Mein Vater ist 76, glaube ich. 76. Und er hat angeblich eine Freundin, die ist 26. Wobei man sagen muss, der hat ja nicht wirklich eine Freundin. Der hat irgendeine Bekannte in der Karibik, in der Dominikanischen Republik, die ihn wahrscheinlich ein bisschen ausnimmt mit Geld, wo er monatlich Geld hinüberweist, damit die ihm schöne Augen macht. Doch, der schickt ihr Geld. Natürlich schickt er ihr Geld, Mann. Meinst du, eine 26-Jährige aus der Karibik gibt sich mit einem 76-jährigen alten deutschen Typ ab? Wenn er nicht Geld. Und mein Vater ist fest davon überzeugt. Ja, das denke ich mir auch. Scammer getting scammed. Der hat so viele. Doch, da steckt wirklich eine Frau dahinter. Der war die nämlich auch schon besuchen. Also, ich glaube, das ist Scam. Aber ich glaube, das ist nicht so ein. Nee, ich glaube, das ist kein klassischer Romance-Scam. Ich glaube, das ist so eine Geschichte aus, so ein Zwischending aus Romance-Scam und Prostitution, vermute ich mal. Also sprich, der war ja dort auch schon und hat die besucht und alles. Zumindest, was auch immer, ich habe keine Ahnung, was mein Vater da treibt. Ich weiß auch nicht, warum man als 74-Jähriger eine 26-jährige Freundin aus der Karibik braucht. Whatever. Er kann seine Rente auch ausgeben, wofür er will. Ich habe ihm das schon ein paar Mal gesagt, dass dass wenn er da kein Geld mehr überweisen würde, die halt nichts von ihm wissen will. Und er ist halt der Meinung, doch, denen geht's da, denen, die sind da anders drauf als deutsche Frauen. Und, ach, keine Ahnung. Der ist alt, aber halt immer noch, ja, scharf auf knackige Weiber, ja. Also, naja. Zumindest, er glaubt halt nicht, dass es ein Scam ist. Und sollte halt, soll er seine Rente, mehr als sagen kann man es ihm nicht, soll er seine Rente ausgeben. Ich war letztens mit ihm zusammen eingeloggt in seinem PayPal-Account. Ja, ey, wenn das bei mir mit 76 noch alles funktioniert, bin ich auch happy. Zumindest, ich war letztens mit ihm zusammen in seinem PayPal-Account eingeloggt, weil er da irgendwie Probleme hatte. Da habe ich gesehen, es ist nicht so, dass der da ultra viel hin überweist. Der überweist da immer mal wieder so alle mal in der Woche 50 Euro oder alle 2 Wochen mal 110 Euro. Der überweist da schon konstant was hin, aber es ist nicht so, als überweist er da seine komplette Rente jedes Mal hin. Man darf aber nicht vergessen, in der Karibik sind, glaube ich, 50 Euro die Woche auch schon eine super nice Zugewinn. Und ich persönlich gehe auch davon aus, dass nicht die einzige, also dass er nicht der einzige deutsche Rentner ist, dem die da schöne Augen machen. Also meine Vermutung ist, das ist halt irgendein System dahinter. Was kriegt er von ihr? Ja, die chatten und die telefonieren und die, weiß nicht, ob die Discord oder Skype oder was auch immer verwenden. Und da fährt er auch ab und zu mal hin. Da fährt er, ich glaube, weiß nicht, wann das letzte Mal war, vor einem Dreivierteljahr oder so, war der in der Karibik auch. Ist ja auch wurscht. Soll er mit seiner Kohle machen? Der ist unbelehrbar. Ja, zumindest haben sie ihm da auch das letzte Mal ja irgendwie Geld geklaut und alles und ach, keine Ahnung, meine Güte, ey. Aber der ist unbelehrbar, was das angeht. Ist das nicht einfach OnlyFans? Wahrscheinlich, ey, mir wäre es lieber, der wäre auf OnlyFans. Ja, das ist garantiert Business, ja. So, zumindest habe ich halt zu ihm gemeint, ey, wir können das jetzt nicht neu installieren, das dauert wieder ewig. Er hat ja auch gesagt, ich soll einfach alles platt machen. Habe ich gemeint, ich mache garantiert nicht deinen kompletten Rechner platt. Wenn überhaupt, dann will ich schriftlich von dir haben, dass du dich da auch noch in der Woche dran erinnerst, dass du nichts von deinen Daten haben willst. Das machen wir nicht. Ich komme irgendwie an Ostern mal vorbei mit einem USB-Stick, da machen wir ein Backup. Und solange musst du jetzt halt mit dem verkackten Windows-Installation auskommen. Du hast jetzt wenigstens einen Monitor wieder, da funktioniert. Hast zwar nicht die volle Auflösung, ist kacke. Ich würde auch nicht mit dem Rechner arbeiten, aber ja, muss jetzt halt mal aushalten. Ich meine, ich habe es nicht kaputt gemacht, hast es selbst kaputt gemacht. Jetzt musst du auch noch ein bisschen warten, bis Ostern, dass ich vorbeikommen kann. Und das machen. Ja, Backup. Der hat nicht viel drauf, 95 GB. Da komme ich, da nehme ich einen USB-Stick mit, kopiere das rüber und dann ist gut. So, da habe ich gesagt, okay, also Rechner geht wieder, Monitor geht. Es ist genauso kacke wie vorher. Ich habe nur den Monitor gewechselt, nicht, dass du mir im Nachhinein erzählst, ich hätte irgendwie einen Rechner kaputt gemacht oder so. Ja, Rentner erzählen ja viel, wenn der Tag lang ist. Es ist genauso kacke wie vorher, nur dass du wieder einen Monitor hast, der funktioniert. Okay, dann bin ich abgehauen und habe mir gestern Mittag habe ich mir überlegt, ich gebe dem temporär meinen Mini-PC, den ich mir als Emulator-Rechner gekauft habe. Ich habe doch hier so einen Mini-PC gekauft. Oh, ja, so einen Mini-PC habe ich mir doch hier gekauft. Und ich dachte mir, ich gebe den dem temporär. Ich installiere da einfach Linux Mint drauf auf der zweiten Platte. Da sind ja zwei Platten drin, da muss ich meinen Emulator-Kram noch nicht mal runterschmeißen. Ich installiere dem einfach auf der zweiten Platte Linux Mint und bring dem den vorbei an Ostern und nehme den anderen Rechner einfach wieder mit. Und sag, weißt du was, ich brauche jetzt eine Weile, bis ich den repariert habe. In der Zwischenzeit kannst du das hier verwenden. Das ist zwar kein Windows, aber du kommst drauf. Ich hab TeamViewer draufgehauen. Ich habe sogar mal Rust Desk ausprobiert, aber Rust Desk ist irgendwie noch nicht so feature-complete wie TeamViewer. Ich habe TeamViewer draufgehauen und das registriert, dass ich Remote theoretisch sogar drauf gucken könnte, wenn was ist. Und dachte mir so, ey, was, Ostern, bringst du ihm das vorbei, nimmst den anderen mit. Aber ruft er mich gestern an? Arch Linux, nein. Linux Mint mit Cinnamon habe ich draufgepackt. Ich hab auch nichts groß drauf konfiguriert, wie gesagt, außer TeamViewer draufgehauen und im Firefox uBlock Origin installiert. Das ist alles. Also hat nicht lange gedauert. So. Und ja, gute Frage. Den Startbutton mit Rechtsklick entfernen kann. Ja, ich habe immer noch TeamViewer drauf. Ich kann ihm das wieder hinbiegen. Ich dachte mir so halt, ich stelle ihm das hin. Der benutzt eh nur seinen Browser. Und da kann er auch nichts kaputt machen, großartig. Zumindest ruft er mich dann gestern Mittag an. Müsst ihr euch mal vorstellen, ja? Ich fahre da hin, bring dem einen neuen Monitor, guck mir das an, installiere dem eine Linux-Kiste. Und da sieht man mal wieder Noobs helfen mit PC-Support ist einfach ein, wie nennt man das? Ein sehr undankbarer Job. Er hat mich gestern Mittag angerufen, hat gemeint, er ist sehr enttäuscht von mir. Ihr müsst euch mal vorstellen, er ist sehr enttäuscht von mir, dass ich ihn jetzt einfach mit dem kaputten Rechner hier habe sitzen lassen. Und er wird sich jetzt einen neuen Computer online selbst kaufen und sich jemand suchen, der ihm das installiert. Da habe ich, da wollte ich mich erstmal aufregen und hab ihn angeschissen, dass er seinen Rechner so versaut hat und es in 2 Monaten eh wieder das gleiche ist. Aber soll er machen? Kein Support mehr von mir. Dann habe ich nichts mehr mit zu tun. Also ich habe gesagt, okay, mach. Kauf dir das, wenn du meinst, das ist besser. In 2 Monaten hast du das Ding auch kaputt gemacht. Aber nicht mein Problem. So. Und das war's. Es ist schon etwas frech, wie er das gesagt hat. Ja, Chat, ist es. Ja. Ist es. Das Problem ist, mein Vater ist jemand, der denkt, sobald du 1-2 Mal was für ihn gemacht hast, hat er ein Recht darauf und darf sich dann aufregen, wenn du was nicht machst. Und das geht mir eh schon auf den Sack, aber ey, ohne Scheiß, ich weiß eh, wie das laufen wird. Ich weiß genau, was ist. Ich weiß, es gibt zwei Szenarien. Entweder der ruft mich nächste Woche an und fragt, wann kommst du denn eigentlich vorbei und guckst dir nochmal meinen Computer an, so als wäre nichts gewesen. Oder er kauft sich wirklich einen neuen Computer und dann ist der in 2 Monaten im Arsch und fragt, kannst du mal nach meinem PC gucken? Ja. Irgendwie sowas. Das Einzige, was man machen könnte, ist wirklich einfach ein halbes Jahr weder auf E-Mails noch auf Telefon antworten. Dass er mit dem Scheiß mal klarkommt. Das Gute ist, er hat kein Auto. Er kann nicht einfach vor der Tür stehen. Wahrscheinlich helfe ich ihm am Ende trotzdem. Ihr müsst wissen, ich habe euch das ja schon ein paar Mal erzählt, ich bin der Einzige, der mit meinem Vater noch redet. Der hat ja noch mehr Kinder. Der hat 3 Kinder, von denen man weiß. Eins davon bin ich. Der hat noch 2 andere. Wie gesagt, insgesamt 3, von denen man weiß. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der noch mehr hat. Außerdem lügt er wie gedruckt, denkt sich laufend irgendwelche komischen Storys aus. Das kommt ja auch noch dabei. Er hat in seinem Leben ultra viele Leute gescammt, weswegen er sogar seinen Nachnamen geändert hat, dass man ihn nicht mehr findet. Der hat den Nachnamen geändert, hat eine Privatinsolvenz gemacht, dass er die Schulden los ist. Dass ihn die Leute, die er gescammt hat, nicht mehr finden. Könnt ihr euch schon vorstellen, was da gelaufen ist, ey? Hast du Geschwister? Nein. Ich habe nur halbe Geschwister. Die anderen Kinder, die er hat, sind nicht von meiner Mutter. Ja, aber weder von seinen anderen Kindern, noch von seiner Familie, noch von seinen Ex-Frauen, irgendjemand oder von seinen Freunden, die er mal hatte, noch irgendjemand will was von ihm wissen. Niemand. Niemand redet mehr mit ihm. Niemand kümmert sich um ihn. Ich meine, der hat ja quasi sein ganzes Leben darauf hingearbeitet, dass das so ist. Ich bin der Einzige, der noch ab und zu mit ihm mal telefoniert. Ja. Und das Problem ist halt auch, mittlerweile, also der war schon immer sehr schwierig, ja, hat immer gerne rumgeschrien, Sachen rumgeschmissen und sich bei allen Leuten unbeliebt gemacht. Er hat auch schon immer gerne Leute gescammt. Er hat auch schon immer gerne Sachen erzählt, die nicht stimmen. Jetzt kommt aber noch dazu, dass er alt ist und nicht mehr durchblickt. Von meinem Vater habe ich nichts geerbt. Nein, also erstens, der lebt noch, von dem habe ich nichts geerbt. Und mein Vater hat nichts, was der mir vererben kann. Das Einzige, was der mir vererben wird, sind Schulden. Und ich werde das auch nicht annehmen. Ja, und wie gesagt, will keiner mehr was von ihm wissen. Dazu kommt jetzt noch, dass der alt ist und jetzt nicht nur alles das macht, was er früher immer gemacht hat, plus, dass er jetzt ein bisschen verwirrt ist, dadurch, dass er alt war. Ich meine, der hatte 2 Herzinfarkte schon und hat Nierenprobleme, war im Krankenhaus und alles. Und ich bin übrigens da, ich habe ihn aus dem Krankenhaus abgeholt. Niemand anderes von irgendwem, der ihn kennt, hat ihn aus dem Krankenhaus abgeholt nach dem Herzinfarkt. Ja, ist es auch. Deswegen fällt er ja auch auf so Scam-Viber aus der Karibik rein. 100 Pro, daran liegt es auch. Ja, zumindest, jetzt kommt noch dazu, dass er ein bisschen verwirrt ist, weil er älter ist. Und dass er immer mehr, also noch krasser rumlügt als früher. Die Story mit der Entführung habe ich euch schon erzählt, die keine Entführung war. Oder? Habe ich euch die schon mal erzählt? Ich glaube schon. Aber ganz kurz, nur mal für alle, die es sehen. Mein Vater hat mich eines Tages angeschrieben und meinte, er ist in der Karibik und er wurde entführt. Und er braucht jetzt 500 Euro Lösegeld. Das ist, ohne Scheiß, es ist kein Witz. Das hat er so geschrieben. Ich schmücke das nicht aus und ich übertreibe das nicht. Das hat er 1:1 so geschrieben. Dann denke ich mir so, okay, ich kenne ja meinen Vater. Das heißt, ich war erstmal schon sehr misstrauisch, dass das stimmt. Weil der immer Mist erzählt. Klingt wie ein Scammer, nur dass es sein Vater ist. Ja, genau. Ja, ist es, ja. Der Witz ist, immer wenn der erzählt, sagt er, ich hab sie alle beschissen, aber meine Familie habe ich nie beschissen. Naja, da kann man sich jetzt drüber streiten. Ich gehe davon aus, dass der mich tatsächlich nicht absichtlich beschissen hat, aber ja, der hat ja auch schon mal random einen Internetanschluss in Hamburg auf meinen Namen bestellt. Auf einmal habe ich von der Telekom einen Brief gekriegt, mein Internetanschluss in Hamburg ist nicht bezahlt, sie wollen das Geld. Und ich denke mir so, hä? Ich habe einen Internetanschluss in Hamburg? Seit wann habe ich den denn? Bis ich dann drauf gekommen bin, mein Vater hat einen Internetanschluss abgeschlossen in Hamburg auf meinen Namen und noch besser, der hat meine Unterschrift gefaked oder irgendwas. Ich weiß nicht, wie er den Vertrag unterschrieben hat. Ich hab den nicht unterschrieben. Also, der Scam. Na, zumindest kommen wir zu der Geschichte mit der. Also, er hat mir eine E-Mail geschrieben. Er wurde entführt in der Karibik und braucht 500 Euro Lösegeld. Und da dachte ich mir schon, okay, ich kenne meinen Vater. Das stimmt bestimmt nicht. Aber was ist denn da jetzt? So, und. Die Wahrheit war, er wurde nicht entführt. Die Wahrheit war, er ist in der Karibik in ein Krankenhaus gegangen, hat sich dort behandeln lassen und wollte abhauen, ohne zu bezahlen. Und da haben die dann gesagt, Herr Max Papa, Sie bleiben jetzt mal schön hier, bis Sie die 500 Euro Rechnung bezahlt haben. Weil wenn wir sie jetzt hier rauslassen, dann sehen wir die 500 Euro ja nie. Das Problem für ihn war nur, der hatte keine 500 Euro. Und wisst ihr, da sieht man mal schon wieder, dass der sie nicht mehr alle hat. Hätte der mir geschrieben, Max, ich sitze in der Karibik fest, weil ich im Krankenhaus war. Ich muss eine Rechnung von 500 Euro bezahlen, sonst lassen die mich hier nicht weg. Habe ich aber gerade nicht. Kannst du mir helfen? Der hätte Flucht der Karibik. Ich hätte die Rechnung bezahlt und gut wäre gewesen, ja? Aber er hat gedacht, er muss irgendwie sich eine komische Entführungsstory ausdenken, die nicht stimmt. Und das ist halt das Ding. Der könnte eigentlich bei den meisten Sachen näher bei der Wahrheit bleiben und man würde ihm trotzdem helfen. Aber dadurch, dass der sich dann so krasse Sachen ausdenkt und einen anlügt, glaubst du ihm nichts mehr. Du glaubst ihm kein Wort. Und das ist halt das Ding. Du kannst ihm nichts glauben. Naja, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf gekommen bin. Zumindest, es ist echt der Wahnsinn. Also, ich glaube, viele Leute haben anstrengende Eltern, ja. Aber ich glaube, mit meinem Vater habe ich schon echt eine Ausnahmeform von anstrengenden Eltern. Mein Vater hat einfach das Scammer-Grindset. Hat er auch. Mein Vater ist ein Scammer durch und durch. Der bezahlt ja aus Prinzip auch keine Rechnung. Ich habe letztens dem seinen Briefkasten ausgeleert. Und ohne Scheiß, da kam ein Stapel. Wenn ihr so eine Faust macht, ja, so dick. Ja, das ist jetzt eine blöde. So, so dick wie der Arm, kam da ein Stapel an Briefen und das waren alles irgendwelche Inkassoschreiben von irgendwelchen Dingern, woran irgendwo mal was gekauft hat, nicht bezahlt hat. Und er sagt zu mir, ach, schmeiß die Dinger weg, ich mach die eh nicht auf und bezahlen tue ich auch nichts. Weil, und das, jetzt kommt die Erklärung, bezahlen tut er nichts, weil, und das war wortwörtlich, Zitat, das geht ja gegen seine Prinzipien, was zu bezahlen. Da wisst ihr schon Bescheid, oder? Der Kerl, Alter. Ach ja, und mal davon abgesehen, ich habe mal streng genommen auch keinerlei Verpflichtung, nur weil es mein Vater ist, dort für den überhaupt irgendwas zu machen, ja? Es ist jetzt nicht so, als hätte der sich groß um mich gekümmert, beziehungsweise als wäre er seinen Pflichten nachgekommen. Der hat meine Mutter sitzen lassen, wo ich, frag mich nicht, 1-2 Jahre alt war und hat so gut wie nie Unterhalt bezahlt. Bis ich dann erwachsen war. Also eigentlich hat er nichts gemacht. Der ist, im Prinzip ist er abgehauen und hat sich dann nicht drum, obwohl der mehr als genug Geld hat damals, weil damals hat er noch sein Scam-Business in Frankfurt am Start. Seine Partnervermittlungsagentur. Ich meine, das, was heute im Internet gemacht wird und auch Leute gescammt wird, hat er damals offline gemacht. Hat auch ganz viele Leute gescammt, allerdings legal. Der hat die legal gescammt. Die haben halt Verträge unterschrieben, wo man sich fragt. Ihr müsst euch vorstellen, mein Vater, den haben sie angezeigt, da stand er sogar vor Gericht wegen dieser ganzen Geschichte, die er da abgezogen hat. Der wurde freigesprochen. Also, muss sagen, offiziell ist mein Vater kein verurteilter Scammer oder so. Der wurde freigesprochen, weil er so gute Verträge gemacht hat. Und es muss wohl in der Verhandlung so gewesen sein, dass einer der, ich weiß nicht, ob es der Richter war oder sonst was, der muss eine der Klientinnen damals wohl wirklich wortwörtlich gefragt haben, wie kann man so einen Vertrag unterschreiben? Es war quasi so der komplette Freibrief, der Vertrag, den die da unterschrieben haben. Also, da konnten sie ihm keinen Strick draus drehen. Der ist freigesprochen. Aber der hat schon das krasse Scammer-Mindset. Ja. Naja, gut. Okay. Ja, und damals hat er richtig fett Kohle verdient, ja. Ihr müsst euch vorstellen, das muss so im Dreh gewesen sein, 1990 rum. 1980, also ich bin 1984 geboren. Das muss so 1988, 89, 90, 91, 92, 93 rum gewesen sein. So in den paar Jahren. Da hat der Typ richtig krass Kohle gemacht. Der hatte mehrere 10.000, ich wollte gerade sagen Euro, waren es ja damals noch nicht. Der hat mehrere 10.000 Euro, mehrere 10.000 Mark im Monat auf der hohen Kante gehabt durch sein Scam-Business. Der hätte mehr als genug Geld gehabt, Unterhalt zu bezahlen. Hat er aber nicht gemacht. Moin. Hat er aber nicht gemacht. Und die Aussage meiner Mutter damals gegenüber war, das hat die mir, klingt sehr verantwortungslos. Ja, der ist die Verantwortungslosigkeit in Person. Scam und Verantwortungslosigkeit in Person ist der. Meiner Mutter hat er damals wortwörtlich gesagt, er kann erst Unterhalt bezahlen, nachdem er 10.000 Mark im Monat für sich hat. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Du hast deine Ex-Frau sitzen lassen mit dem Kind und sagst, du kannst keinen Unterhalt bezahlen. Du kannst erst Unterhalt bezahlen, wenn du mindestens 10.000 Mark für dich im Monat hast. allein schon, dass du auf so eine Aussage kommst. Ja, er hat das richtige Grindset-Mindset am Start gehabt, hä? Und daraufhin ist meine Mutter ja damals zum Amt, zur Polizei oder ich weiß es nicht, was das war. Und die haben dann quasi das bezahlt für den in Vorkasse und haben dann versucht, das Geld von dem quasi zu fänden, sozusagen. Ich weiß nicht, wie man dieses Verfahren nennt. Und da hat er sich dann auch versucht, quasi der Sache zu entziehen und so und hat einfach nichts bezahlt und Alter, ganz, ganz grausam. Heute, ohne Scheiß, wenn mein Vater heute in dem Alter wäre wie damals, wo er sein Business am Start hatte, dass der hätte so ein Comedy-Gruppe-Ding. Der hätte heute Comedy-Gruppe und Motivations-Business-Coaching hätte der heute. Garantiert. Mein Vater ist genau so ein Typ, der heute so ein Business-Coaching machen würde. Daku, dankeschön für den Sub. So, jetzt habe ich aber lang genug über meinen Vater und Verwandtschaft und mich erzählt. Wir gucken uns mal ein paar YouTube-Videos an, um die Stimmung aufzunehmen. Heute, der hätte garantiert, komm in die Gruppe, hätte der. Schlauer Hase Insi. Mein Vater hat den Insi-Modus durch. Der hat eine Privatinsolvenz gemacht vor ein paar Jahren. Nachdem er witzigerweise seinen Nachnamen geändert hat, dass ihn die Leute von früher nicht mehr finden. Also da wisst ihr schon Bescheid, was da Sache ist, ja? Moment. Der hat 3 Kinder. Das heißt nicht, dass der für 3 Kinder Unterhalt bezahlt hätte. Für mich hat er keinen Unterhalt bezahlt und für seine anderen 2 Kinder hat er garantiert, hundertprozentig, auch keinen Unterhalt bezahlt. Namensänderung Privatinsolvenz. Ja, könnt ihr euch mal vorstellen. Das ist wirklich, mein Vater ist der klassische Comedy-Gruppe Mindset Lifestyle Coach von heute. Nur, dass es damals halt ein anderes Business war. Aber heute würde der exakt sowas machen. Kennst du die anderen Geschwister? Welche? Meine Halbgeschwister? Nee, die kenne ich nicht. Also, ich kenne die von Bildern und so und die kennen mich auch von irgendwelchen Fotos und so. Aber wir hatten nie großartige, wie soll ich sagen, Ambitionen, uns kennenzulernen. Da kann ApoRed definitiv noch was lernen. Der hat das schon durchgespielt, da gab's ApoRed noch nicht. Gut, also, was gucken wir uns denn jetzt mal an? Brain Chips. Stimmt, was ist da eigentlich draus geworden? Was haben wir denn hier sonst noch? Was ist das? The fuck? Polizeieinstellungstest. Okay, Leute. Sekunde. Wir hatten jetzt so viel Low-Brain-Kontext, wir brauchen jetzt High-IQ-Kontext. Okay, Polizeieinstellungstest. Geht nur 2 Minuten 23, kann nicht so kompliziert sein. Okay. Generelles und Aufgabe. Okay, Chat. Jetzt will ich hier sehen von euch, was die ganzen Subscriptions gebracht haben, wie hoch der Chat-IQ ist. Wenn wir nicht mindestens 90% die richtige Antwort hier im Chat kriegen, dann muss ich meinen Channel löschen. Nee, lieber nicht. Dann bauten die Leute absichtlich falsch. Dann passiert nichts, außer dass ihr Low-IQ seid. Okay, pass mal auf. Wir lassen uns jetzt mal die Aufgabe erklären.
Figuren einsetzen. Hier haben wir die Aufgabe. Okay. Du sollst dir also aus den gegebenen Figuren einmal entscheiden, welche Figur A, B, C oder D das Fragezeichen sinnvoll ersetzt. Ich gebe dir ein bisschen Zeit, damit du dieses Video pausieren kannst.
Easy. Okay, Umfrage. Was ist richtig? A, B, C, D. Ihr könnt euch das kurz überlegen. Und ich sage auch gleich, das ist easy as fuck. Oh. Ja, Abstimmung, Leute. Mal gespannt. Du siehst den nicht? Ja, Moment. Ja, YouTube sackt ein bisschen mit dem Overlay. D ist so ein Pac-Man. A, B, C, D. Okay, was haben wir? Paar sagen A, manche sagen C, Mehrheit sagt D. Keiner sagt B. Ach, der Chat war davor. Ups. Okay. Alles klar. Okay, Leute, ich gehe mit euch d'accord. Ich denke auch, dass es D ist, weil das Quadrat hier oder das Rechteck, man weiß nicht, ob es wirklich war, ist auch egal. Das wird quasi zur Hälfte gekippt nach rechts. Und wenn man den, diesen halboffen oder diesen viertel-offenen Kreis zur Hälfte nach rechts kippt, dann kommt D raus. Ah, Soso, du hast recht. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, ihr habt, Chat, ihr habt recht. Ja, ihr habt recht. Es könnte genauso gut nach links gekippt sein. Ja, ihr habt recht. Da habe ich gar nicht dran gedacht, ja. Macht das einen Unterschied? Was ist mit dem Apo? Oh, das müssen wir, gucken wir gleich dann. Ja, ihr habt recht. Wir wissen nicht, ob links rum oder rechts rum. Aber nichtsdestotrotz, es wird auf jeden Fall nur halb gekippt. Und halb gekippt kann nicht das sein, egal wie du es drehst und wendest. Es kann nicht das sein, nicht das, es kann eigentlich nur D sein. Aber muss es eine 45 Grad Drehung sein? Naja, am meisten sind ja diese Aufgaben, finde das untere, was entsprechend zu dem oberen passt. Also, ich weiß nicht, ob es 45 Grad sind exakt, aber sag mal so, es sieht halt halb gekippt aus. Ja, es wurde zur Hälfte gekippt und das muss man auch zur Hälfte. Egal, guck mal, was rauskommt.
Nachdenken kannst. Also, generell ist es bei diesen Aufgaben so. Du hast eine obere Reihe.
Ja, ich will einfach wissen, was rauskommt.
Da haben wir nämlich einen schwarzen Kreisausschnitt. Und wenn wir genau das gleiche machen müssen wie oben, bedeutet das, okay, da muss die gleiche Figur hin, aber diese Figur muss einfach...
Vielleicht wurde es auch 315 Grad nach links gedreht. Das kann sein, aber dann würde keines passen von den hier unten. Also von der es kann eigentlich nur D sein.
Einfach um 45 Grad gedreht werden. Das bedeutet, wir suchen jetzt hier einen schwarzen Kreisausschnitt, der auch um 45 Grad gedreht ist. Und wenn uns das einmal klar ist, dann wird schnell klar, dass D die einzig richtige Lösung
ist. Easy. Denn Chat, ich bin begeistert von euch, ihr wisst Bescheid.
Kreisausschnitt A ist um 180 High IQ Chat. Grad gedreht. Kreisausschnitt B ist um 90 Grad gedreht und Kreis...
Ja, okay, bla. Es hätte mich jetzt auch sehr gewundert, wenn das nicht D ist. Aber bei solchen Dingern verkackt man es ja ab und zu auch mal ganz gerne. Aber das war obvious. So, und was wollte ich mir noch angucken? Hier, das da. Warum dir jeder Scheiß im Abo vertickt wird? Okay, die kurze Erklärung, ohne das Video zu gucken, ist, weil es mehr Geld bringt. Ja, Leute, Bewerbung, Polizei ist raus, oder? Ganz davon abgesehen, ich würde im Leben nicht bei der Polizei arbeiten wollen. So. Ja, aber gucken wir uns das an. Ja, das passt ja wunderbar zum Stream. Da habe ich mich am Anfang auch schon drüber beschwert, dass es für jeden Scheiß ein Abo braucht.
2013. Im Headquarter des amerikanischen Software-Giganten Adobe.
Adobe! Ich habe das früher immer Adobe ausgesprochen, aber die coolen Leute sprechen das natürlich Adobe aus. Manche sagen auch Adobe. Leute, Adobe, Adobe, Adobe. Sagen die eigentlich offiziell, wie sie heißen? Oder ist das Interpretationsraum?
Beherrscht Anspannung pur. Es ist der wohl wichtigste Tag in der 31-jährigen Unternehmensgeschichte. Denn an diesem Tag trifft Adobe eine
Musik im Hintergrund, Alter.
Radikale Entscheidung. In Zukunft will das Unternehmen seine Produkte nicht mehr verkaufen, sondern nur noch in einem monatlichen Abo anbieten. Allen ist klar, geht dieser Plan schief, dann steht das hochprofitable Unternehmen vor dem Abgrund. In diesem Video erzählen wir euch die Story von einem der riskantesten Business Moves der jüngeren Wirtschaftsgeschichte und wie dieser die Welt für immer verändert hat. Das hier ist Shantanu Narayen. Amerikanische Tech-Medien bezeichnen ihn immer wieder als Genie. 2011 holt ihn sogar Barack Obama als Berater.
Ich kenne ihn nicht. Kanntet ihr den?
In sein Team. Er ist zu diesem Zeitpunkt seit 6 Jahren der CEO des Unternehmens und damit auch Schlüsselfigur in dieser absolut verrückten Adobe-Story. Okay, wait. Jetzt kann es vielleicht sein, dass ihr noch nie von Adobe gehört habt. Ein Produkt kennt ihr aber safe.
Photoshop.
Und zwar folgendes.
Ja, das ist Photoshop, Philipp. Er hat's nicht so mit Menschen, aber er beherrscht Photoshop wie kein zweiter. Photoshop, Philipp.
Richtig. Adobe ist das Unternehmen, das hinter zum Beispiel Photoshop oder After Effects steckt. Also genau die Programme, ohne die ich so wichtige Dinge wie das hier nicht machen könnte. Adobe steht so ziemlich hinter jedem Programm, mit dem Content produziert wird. InDesign, After Effects, Premiere, Acrobat, Flash Player und noch rund 50... weitere Programme hat Adobe 2013 im Sortiment. Selbst dieses Video hier wurde nur mit Adobe-Programmen gemacht. Grüße gehen raus an unsere Katharin Carey. Mit Photoshop und Co. hat Adobe damals bereits richtig viel Kohle verdient. Schaut mal, zwischen 2002 und 2012 ist der Umsatz des Unternehmens mit einer Ausnahme jedes Jahr gewachsen. 2012 hat Adobe einen Umsatz von fast 5 Milliarden Dollar gemacht. Und dann gehen Anfang der 10er Jahre auch noch Social-Media-Plattformen wie Instagram, YouTube oder Pinterest komplett durch die Decke. Also alles Plattformen, für die Bildbearbeitungssoftware, aka Photoshop, gebraucht wird. Kurz gesagt, Adobe sitzt 2012 mit seinen Programmen auf einer Goldgrube. Und das heißt in Zahlen, das Unternehmen macht 2012 einen fetten Gewinn von 1 Milliarde Euro im Jahr. Läuft also für Adobe.
Da lacht sich Apple ja kaputt.
Einer ist maximal unzufrieden. Und zwar Shantanu Narayen. Ihr erinnert euch, der CEO von Adobe. Er ist sogar so unzufrieden, dass er das gesamte Geschäftsmodell seiner Firma infrage stellt. Und das hat vor allem einen
Grund. Das ist ihm nicht Keck Business genug.
Und zwar diese CD hier. Mit der hatte Narayen 3 fette Probleme. Das erste ist, sie war verdammt teuer. Wer alle Programme von Adobe nutzen wollte, musste für die CD etwa 2000 Dollar auf den Tisch legen. Vor allem Hobbyfotografen haben sich damals also mindestens 2x überlegt, ob sie sich so ein Rieseninvestment leisten wollen. Der zweite Grund, die waren einfach übel leicht zu kopieren. Und an kopierten CDs verdient Adobe natürlich
nicht. Warum hat das Keck wie Business im Hintergrund, warum ist das nicht freigestellt, das Bild? Was ist da? Ich glaube, wir brauchen eindeutig Background Removal AI dafür jetzt.
Nichts. Und drittens, naja, CDs waren halt damals schon ziemlich uncool.
Hoppla! Leg die CD vor!
Ist ja gut, ey.
Den CDs, und zwar für immer. Narayens Plan...
Man hätte es ja auch einfach downloaden können, ohne CD.
Will das Unternehmen seine Produkte nicht mehr verkaufen, sondern verleihen. Am 6. Mai 2013...
Ja, die haben mit dem Scheiß angefangen, also.
...folgende Pressemitteilung.
Die waren's!
Neue Produktinnovationen werden ausschließlich über Adobe Creative Cloud bereitgestellt. Statt einmalig 2000 Dollar müssen Adobe-Kunden in Zukunft 50 Dollar im Monat für einen Zugang zu der Cloud zahlen. Es ist eine Nachricht, die in der Business-Welt einschlägt
wie eine Bombe. 50 Euro ist auch schon ein krasser Preis, ne? Was kostet das aktuell?
Warum, hat mir Noah Leidinger vom Podcast Ohne Aktien wird schwer erklärt.
Noch ein Risiko war auch, dass dieses normale Geschäft ja sehr gut gelaufen ist und auch sehr attraktive Margen hatte. Und es hätte halt auch sein können, dass die Kunden sagen, nee, wir wollen nicht so eine regelmäßige Gebühr haben.
Das, was Noah da sagt, heißt in anderen Worten, Adobe CEO Narayen setzt mit seiner Entscheidung die Zukunft seiner 10.000 Mitarbeiter aufs Spiel. Das
Tech-Magazin, ja, als würde er sich für die Mitarbeiter interessieren.
TechCrunch titelt deshalb Adobe goes all in. Und erstmal scheint es so, als wäre dieser Move die dümmste Idee der Wirtschaftsgeschichte. Denn kurz nach der Pressemitteilung sieht es so aus, als ob der Move komplett nach hinten losgeht. Denn die Kunden reagieren erstmal so.
Ja, das ist ja normal. Es wird immer rumgeschrien erstmal und dann gewöhnt man sich dran und dann geht es sogar noch weiter hoch. Ich habe letztens gehört, dass World of Warcraft angeblich wieder mehr Abonnenten hat als in der Primetime, also in der Zeit von vor ein paar Jahren, wo sie so super krass am Start waren. Natürlich ist das ein bisschen unfair zu vergleichen. Heute ist Gaming viel, viel mainstreamiger und das Game ist sehr auf, wie soll man sagen, so auf so Fear of Missing Out und sowas ausgelegt. Mehr als früher. Aber die Stonks rollen.
Okay, ich sag's mal so. Adobes Kunden sind nicht gerade glücklich mit der Umstellung aufs Abo-Modell. Fast 50.000 Menschen unterschreiben sogar eine Petition, dass Adobe die Umstellung wieder rückgängig machen soll, und zwar sofort. In der Petition heißt es, Adobe beraubt kleine Unternehmen, Freiberufler und den Durchschnittsverbraucher. Und der US-amerikanische Starfotograf David Hobby schreibt sogar, nichts für ungut, Adobe,
heißt wirklich
aber
Hobby?
Das fühlt sich an wie der größte Geldraub in der Geschichte der Software. Okay, what?
Damals, als Twitter noch nice war.
Größte Geldraub der Geschichte, das hört sich erstmal nach einem ziemlich krassen Vorwurf an, über den müssen wir später nochmal sprechen. Weniger emotional reagieren auf...
Die Leute waren damals einfach pepega. Also Petitionen bringen überhaupt nichts. Bob hätte mal wieder eine Army bilden müssen gegen Adobe. Das hätte bestimmt funktioniert.
Auf jeden Fall die Investoren. Die interessieren sich nur für die Zahlen.
Falls sich da noch irgendjemand dran erinnern kann. Bob builds an Army. Against. Was, gegen was hat Bob nochmal die Army gebildet? Google Plus. Google Plus, oder? Ja, Google Plus. Bob war gegen Google Plus.
Und die Zahlen brechen erstmal ein. 2012 hat Adobe ja noch einen fetten Gewinn von einer...
Bob hat langfristig gewonnen, aber nicht durch seine Army. Bob hat durch Aussitzen und Unfähigkeit von Google gewonnen.
Milliarde Dollar gemacht. Ein Jahr später, also kurz nach der Umstellung auf das Abo-Modell, bricht der Gewinn einfach um die Hälfte ein. Für Noah Leidinger ist das aber auch kein großes Wunder.
Und erstmal muss man ja auch Geld in Marketing investieren, um das neue Abo-Modell bekannt zu machen, um Kunden zu überzeugen, dass sie dahin wechseln sollen. Und das hat natürlich auch auf die Gewinnmargen gedrückt.
Was Noah damit meint, ja, der Umstieg...
Und das erste halbe Jahr, oder das erste Jahr ist ja auch eine ganze Ecke günstiger, als den Vollpreis zu bezahlen. Du kannst quasi für ein Viertel des Vollpreises damals das Abo abschließen. Das dauert natürlich. Dafür ist es langfristig gesehen... Viel mehr Stonks.
Das Abo-Modell war verdammt teuer. Denn neben teurem Marketing musste Adobe zum Beispiel auch viel Geld in seine Creative Cloud investieren und die eigenen Abteilungen umstrukturieren.
Das muss man auch, und da muss man wirklich auch mal den Hut vor denen ziehen. Das scheinen sie ja ganz gut hinbekommen zu haben. Ich habe kein Creative Cloud-Abo, deswegen kann ich das nicht aus erster Hand berichten. Also erstens muss man diesen Move erstmal machen und das muss dann auch funktionieren. Weil stellt euch mal vor, es hätte nicht nur diesen riesen Shitstorm gegeben am Anfang, so nach dem Motto, oh, Abo-Modell, alles scheiße und sonst wie. Stellt euch mal vor, die hätten das umgestellt und das Abo, das Subscription Creative Cloud Abo hätte nicht richtig funktioniert. Was meint ihr, wie groß dann das Geschrei gewesen wäre? Aber davon hörst du ja so gut wie nichts. Also das scheint ja echt ganz gut zu funktionieren.
In anderen Worten heißt das, mit der Umstellung auf das Abo-Modell ist Shantanu Narayen eine ziemlich riskante Wette eingegangen. Eine Wette, die sich auf zwei Worte herunterbrechen lässt.
Wiederkehrende Einnahmen.
Wiederkehrende Einnahmen.
Wiederkehrende Einnahmen.
Und auf diese wiederkehrenden Einnahmen
Er hat einfach das richtige High-Performer-Mindset am Start gehabt.
Narayen nun alles.
Top. Die Wette gilt.
Alle reden über den abenteuerlichen Move von Adobe. Nur einer behält komplett die Ruhe. Es ist Shantanu Narayen. Denn der hat den Umsatz- und Gewinneinbruch, den wir uns im letzten Kapitel angeschaut haben, längst einkalkuliert. Er glaubt fest an den Abo-Move. Und naja, was soll ich sagen? Schaut euch einfach mal die Zahlen an. Ja. Den Umsatz von Adobe vor dem Abo-Move, den kennt ihr. Was aber danach abgeht, ist einfach nur crazy. Mit dem Abo-Modell hat sich der Umsatz von Adobe einfach vervierfacht. Mittlerweile stammen über 90% des Umsatzes aus den Abo-Einnahmen. Das seht ihr an den gelben Balken hier. Narayens Wette ist also komplett aufgegangen.
Oh, diese Einspieler sind super cringe, Mann.
Die Adobe-Programme ja ungefähr 2000 Dollar gekostet. Mit den Abos zahlen Kunden jetzt aber 50 Dollar im Monat bzw. 600 Dollar im Jahr. Das heißt konkret, behält ein Kunde das Abo länger als 4 Jahre, dann verdient Adobe jetzt mehr mit ihm als mit den CDs.
Und diese Langzeitnutzer sind halt weg. So, ich kaufe mir das und benutze es dann 10 Jahre.
Umstellung hat man gesehen, dass nicht nur der Umsatz massiv gestiegen ist von Adobe langfristig, sondern vor allem, dass die Margen dann auch nochmal viel besser waren.
Was das in konkreten Zahlen heißt, zeige ich euch nochmal an der Grafik von eben. 2022 hat Adobe mit Photoshop, InDesign und Co. nämlich einfach mal einen Gewinn von 6 Milliarden Euro gemacht. Also ungefähr 6-mal so viel wie noch 2012 zu CD-Zeiten. Schon verrückt, oder? Wie zur Hölle konnte das Abo-Modell so krass einschlagen? Das erzähle ich euch jetzt mal am Beispiel von meinem Kumpel Tommy. Der Tommy ist nämlich seit kurzem
Oh, das muss ich mir jetzt ja angucken. Eigentlich wissen wir doch schon.
Ein Game Changer und erobert von nun an die Welt. Erfinder des Abo-Modells im Softwarebereich war übrigens nicht Adobe, sondern eine ganz andere Firma, und zwar Salesforce. Die verkaufen ihre Software aber auch.
Monka ist Salesforce, Alter!
Ausschließlich an Unternehmen. Nachdem Adobe ab 2013 bewiesen hat, dass das Abo-Modell auch im Privatkundengeschäft funktioniert, breitet sich der Abo-Hype in der gesamten Tech-Branche aus. Microsoft Office, Zoom, Snowflake, Asana und
Zoom? Da kann man Abo für abschließen?
Kurzem auch das.
Ich bin der übelste Kacknoob. Das sagt mir was. Was übrigens gar nicht mehr Microsoft Office heißt. Aber das ist zweitrangig. Zoom kenne ich auch, aber was ist Snowflake und Asana?
Das größte deutsche Softwareunternehmen SAP.
Ja,
mittlerweile
das
setzen
weiß ich.
Fast alle großen Softwarekonzerne Drecks. Auf Abo-Modelle.
Da, ne?
In der Tech-Szene ist das Business-Konzept mittlerweile so.
Gibt es eigentlich irgendjemand, der SAP mag, außer SAP-Consultants? Ich glaube noch nicht mal SAP-Consultants mögen SAP. Ich glaube, die mögen die Kohle, die man damit machen kann. Privat haben die aber da auch keinen Bock drauf.
Stark verbreitet, dass es dort jetzt einen eigenen Namen hat. Software as a Service.
SaaS.
Und dieses Modell ist so erfolgreich, dass gerade so ziemlich jede Branche auf den Hype mit aufspringt. Spotify, Netflix und Amazon Prime werden die meisten von euch ja noch kennen. Aber
bei dir in der Firma mögen viele SAP und ABAP. Was? Sind die noch irgendwie, haben die irgendwie geistig, haben die irgendwelche Probleme oder ist das, wie kommt's?
Kein Witz, mittlerweile werden sogar Windeln, Weine und sogar Blumensträuße im Abo vertickt. Schon wild, ja. Oder?
Bei Amazon, wenn ich Katzenfutter bestellt habe oder Zahnpasta oder letztens habe ich Interdentalbürsten bestellt bei Amazon. Also ist jetzt was nicht so oft gekauft wird hier, ja? Talbürsten, sowas habe ich bestellt bei Amazon. So hier, so ein... Wo sind denn meine? Das sind nicht... Hier, sowas hier zum Beispiel, ja. Curaprox. So, und wenn man die jetzt versucht zu kaufen bei Amazon, dann sagt Amazon, möchten Sie das Ganze als Abo... Ah, okay, ich bin nicht eingeloggt, ja. Amazon sagt, möchten Sie das jetzt als Abo bestellen? Da habe ich auch... Wie jetzt? Zahnbürsten-Abo?
Ökonomen nennen diese Abo-Flut übrigens...
Hast du schon mal Proxmox auf einem Hetzner Root-Server installiert? Nee. Aber ich stelle mir das nicht so unterschiedlich vor zu anderen Systemen. Was ist da alles im Warenkorb? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich weiß es auch nicht mehr. Interdentalbürsten? Pferdesalbe, USB-Sticks, ein Mount für mein Fahrradstelz-Kram. Ja. SAP Software zu administrieren, pain as fuck, das denke ich mir. Ja, Rasierklingen-Abo und sowas. Das Blöde ist, dass Amazon oftmals, wenn du Produkte neu bestellst, diesen Abo-Ding als Default-Kaufoption auswählt. Da musst du wirklich genau gucken und sagen, nein, einmal Kauf. Nee, hab ich nicht. Was hast du denn für ein Problem mit deinem Hetzer-Server?
Subscription Economy. Und die wird sich sehr wahrscheinlich noch viel stärker ausbreiten. Schaut mal. Diese Kurve zeigt, wie sich die Umsätze der größten US-amerikanischen Unternehmen in den letzten 10 Jahren entwickelt
haben. Toilettenpapier im Abo gibt es garantiert.
Und diese Kurve hier zeigt,
warum Unraid offen ist. Weil Unraid jetzt auch Subscription macht, obwohl sie offiziell nicht sagen, dass sie Subscription machen.
Unternehmen entwickelt haben, die auf Abo-Modelle setzen. Die sind einfach viermal so stark gestiegen. In den USA hat die Abo-Flut also ziemlich krasse Ausmaße angenommen. Laut einer Studie zahlt der durchschnittliche Amerikaner fast $220 für Abonnements. Für Deutschland gibt es dazu leider noch keine.
Das kriege ich aber auch hin.
Besonders interessant ist dabei aber eine andere Zahl. Denn die Studie hat auch herausgefunden, dass 84% der Amerikaner ihre Abo-Ausgaben unterschätzen. Und
im
genau
Monat,
das ist
Monat.
Auch die Gefahr, die unser Experte Noah Leidinger in der Abo-Flut sieht.
Ich glaube schon, dass viele Leute sehr viel für Subscriptions ausgeben.
Alter, da musst du jetzt nur wirklich kein Experte für sein, um zu erkennen, dass du da schnell den Überblick verlierst, oder?
Eben, das oft auch gar nicht mehr so im Blick haben, weil halt die einzelnen Kosten relativ gering sind. Und da kommen dann schnell mal Kosten von $50 im Monat zusammen, obwohl man immer nur so kleine Verträge abschließt.
Teilweise nimmt das ziemlich absurde Ausmaße an. BMW zum Beispiel hat 2022
Wenn dein Root-Server bei Hetzer nicht mal startet, musst du in diese komische... Wie heißt das bei Hetzer? Recovery-Konsole oder so? Kann man bei Root-Server mit Hetzer nicht die Grafikausgabe redirecten, dass du selbst gucken kannst, wo er hängt? Ja, das weiß ich nicht, was man da am besten macht.
Sitzheizungsabo eingeführt, kein Scheiß. Wer einen warmen...
Ja, 2002 ich sag doch BMW, wir hatten es doch am Anfang des Streams von, da habe ich doch noch gesagt, ich glaube, bei BMW kostet es doch schon was, Sitzheizung zu benutzen, ja?
Dann hab das ein Sitzheizungsabo eingeführt. Kein Scheiß.
Ja?
Wer einen warmen Hintern haben wollte, musste einfach 17 Euro im Monat latzen, um die Sitzheizung freizuschalten. Das gab
mittlerweile
einen ziemlichen
nicht mehr.
Aufschrei.
Ja, gut.
Und an alle empörten BMW-Kunden mit Sitzheizungsabo hat die Renault-Tochter Dacia daraufhin gratis Wärmflaschen verteilt. Einfach nur, um ein bisschen zu stacheln. Die ganze Nummer ist BMW dann doch zu heiß geworden und man hat sich in München wieder von der Idee verabschiedet. Aber auch wenn BMW in Sachen Abo nicht durch...
Aber das ist normal, die loten jetzt einfach aus, wie weit man das Ganze treiben kann zum aktuellen Zeitpunkt. Und das muss man auch alle paar Jahre neu machen, weil irgendwann akzeptieren es die Leute vielleicht.
Durchgezogen hat, die Idee hat unsere Art zu konsumieren für immer verändert. Prio Nummer 1 ist deshalb Überblick behalten in dem ganzen Abo-Wahnsinn. Dafür gibt es zum Beispiel ziemlich praktische Apps im Abo, selbstverständlich.
Man kann auch einfach eine TXT-Datei machen und reinschreiben, was man alles abonniert. Brauchen wir keine extra App für.
Adobe hat mit seinem Abo-Modell alles auf eine Karte gesetzt und gewonnen. Mittlerweile zählt der Photoshop-Konzern einfach zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Gleichzeitig sollte das Beispiel Adobe aber auch eine Warnung sein. Denn mittlerweile besitzt Adobe mit seinem Programm, zumindest in einigen Bereichen, sowas wie ein Monopol. Und das ist für uns Kunden erstmal nicht so gut. Erst recht nicht, wenn man beruflich auch noch auf diese Software angewiesen ist. Was die Aboflut im Allgemeinen angeht, bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite sind die super bequem und man ist immer auf dem neuesten Stand. Auf der anderen Seite möchte ich aber nicht, dass mir gefühlt jeder Scheiß im Abo vertickt wird, den es vorher auch normal zu haben gab. Der Erfolg dieses Geschäftsmodells, vor allem in den USA, zeigt aber, dass wir da gerade erst am Anfang stehen. So, das war unsere Analyse zur Abo-Flut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier findet ihr noch ein Video aus dem Funkkosmos und hier gibt's mehr von uns.
Alles klar.
Und wenn ihr uns.
Und tschüss. What?
Okay.
Es gibt genug, die das probiert haben und es nicht funktioniert. Es gibt ja zu Photoshop durchaus, je nach Einsatzzweck, Alternativen. Ja, ich benutze ja auch Affinity Designer zum Beispiel für Thumbnails und nicht Photoshop und sowas. Aber insgesamt ist das schon sehr etabliert. Und im Videoschnittbereich benutzt ja auch keiner wirklich Premiere im professionellen Umfeld oder wenig Premiere. Das ist eher was für YouTube-Creator und irgendwelche Marketing-Agenturen und sowas, aber Filme werden so gut wie nie in Premiere zum Beispiel geschnitten. Aber trotzdem, dieser ganze Kosmos aus Adobe-Produkten hat schon eine ziemlich große Stellung. Was empfiehlt uns YouTube denn noch? Ohne Kleber fürs Klima, das neue Hin und Her zwischen... Oh nee, please, da habe ich echt keinen Nerv drauf. Warum will YouTube unbedingt, dass ich mir das hier angucke? Mit was werden dann Filme geschnitten? Also, Blackmagic ist in diesem Bereich echt ziemlich nice dabei. Dann gibt es, wie heißt dieses Apple-Ding? Final Cut oder so machen auch einige. Und ansonsten, wie die ganzen Filmstudios, was die benutzen, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht Premiere. Sehr selten Premiere. Avid, ja, sowas, genau, das ist auch sehr beliebt da. Also, was haben wir denn hier sonst noch? Elon's Brain Chips actually work on humans. A Fireship Video, Fireship ist immer nice.
One of the
Nochmal Fireship. How I deploy serverless containers for free. Leute, ich wette mit euch, das ist mit Adobe, nicht Adobe, jetzt fängt schon an. Mit Oracle Cloud Free Tier. Könnte ich wetten. Wobei ich habe das auch schon mal versucht. Ich wollte mal das Oracle Free Tier ausprobieren. Aber da wollten die, dass ich mich mit Kreditkarte und allem registriere und da hatte ich keinen Bock drauf. Oh, Weep-Musik, Leute! Nee, jetzt nicht. Ich will euch nicht zu sehr quälen. Gucken wir uns mal das an. Fireship macht immer nice Videos.
Months ago, Elon Musk announced Neuralink had implanted their first brain chip into a real-life human. But in the
Ernsthaft? Habe ich gar mitgekriegt.
A few months ago, Elon Musk announced Neuralink had implanted their first brain chip into a real-life human. But in the weeks that followed...
Ich frage mich, wer das freiwillig macht. Na gut, wobei... Doch, frage ich mich eigentlich nicht. Gibt es genug Freiwillige? Es gibt ja auch genug Freiwillige, die sich auf den Mars schicken lassen wollten und sowas.
We heard nothing but crickets. Based on the prior testing results with monkeys, doctors, scientists, and Elon haters all over the world feared the worst. They assumed the encephalon likely exploded, and patient zero did not survive. Finally, yesterday, we learned the truth. The Neuralink install was a success, and the results are absolutely mind-blowing.
First ever user of the Neuralink device, and I think you're my only telekinetic friend that I have.
Yeah, I hope so.
It is March 21st, 2024, and you're watching The Code Report. This is Nolan Arbaugh. He's a 29-year-old who was paralyzed from the shoulder down in a diving accident. That's not the best card to be dealt in life, but over the last few weeks, he's gained telekinetic-like abilities that
seem... Ich habe jetzt mal eine Frage. Wie schafft man das? Also, wie wird man querschnittsgelähmt vom Tauchen? Was muss da passieren? Also bei Stürzen und so kann ich mir das vorstellen, aber beim Tauchen, was muss da passieren? Irgendwie sehen ja, dass es funktioniert, aber Sauerstoffmangel? Okay, Sauerstoffmangel, Gehirnschäden und dann, ja gut, vielleicht, ja. Verkehrsunfall mit U-Boot. Ja, sicherlich das wahrscheinlichste Szenario.
Possible at first glance. Like here he's controlling a mouse cursor to play games like chess and Civ 6 using nothing but his thoughts. There's no eye tracking or sensors other than the chip in his brain. In today's video, we'll find out exactly how this crazy technology works and make some predictions about where things are going in the future. But first, I think humanity owes this guy a huge amount of respect and appreciation. The average person thinks they're brave for being an early adopter of the Cybertruck, but it takes real balls of stainless steel to order the Foundation Series Neuralink. What's crazy...
That's
is that the chip itself is not installed by a human surgeon, but rather a surgical robot. After drilling a hole into your cranium, it implants a bunch of tiny threads that are finer than a human hair. It uses a tiny needle like a sewing machine to weave these threads into your brain. Each thread contains high-density electrodes, which are capable of detecting electrical activity, also known as brain waves.
Wann lässt du dich chippen? War das nicht so, dass uns Bill Gates mit der Corona-Impfung schon alle heimlich gechippt hat?
Chip has 1024 electrodes distributed Keck across 64 threads, which means you have 16 electrodes
Moment.
Per...
Das habe ich jetzt nicht aufgepasst.
...of detecting electrical activity, also known as brainwaves. The N1 chip has 1024 electrodes distributed across 64 threads, which means you have 16 electrodes per thread. To put that in perspective, a typical electroencephalogram will have around 20 sensors, and they typically max out around 256 electrodes. In addition, they're on the outside of your skull, which means you're more likely to get interference before that signal reaches the electrode. The only real advantage is that you don't have to drill a hole into your skull. The N1 transmits data wirelessly and is powered by a small lithium-ion battery. And that battery is charged wirelessly from the outside via...
Geil! Musst du dir dann Ladegerät an den Kopf halten?
...via an inductive charger. But the big question here is, how is this guy actually moving a mouse with his thoughts? Well, in order to understand that, we need to learn a little bit about brainwaves. When you're asleep, your brain emits low-frequency delta waves around 2 hertz. When you wake up and become a little more alert, they increase their frequency to alpha waves at around 10 hertz. And then finally, when you become highly focused, like when solving a coding problem or playing chess, they become gamma waves at around 35 hertz. And that's what we're most interested in measuring, because we can recognize certain wave patterns, just like a sound wave, which can identify a distinct thought in your brain. They didn't provide a ton of detail in the Neuralink video, but he might have a thought, like move my right arm, that creates a specific type of electrical signal in his brain. The chip itself can then pick up on that, which triggers an action to move the mouse to the right. But that doesn't happen magically right after the surgery. There's a brain-computer interface where the end user needs to practice a bunch of movements, because everybody's brainwaves are different, and it needs to learn which thoughts correspond to which movements. Now, if you have working arms and legs, you might not be all that excited, but for many, this technology could be life-changing, especially when integrated with futuristic technologies. Like today we have wheelchairs, but in the not-so-distant future, they could be replaced by mech suits that are entirely controlled by the person's brain. I know that sounds crazy, but the field of robotics is also popping off right now. Figure 1 has incredible human-like dexterity, and NVIDIA just announced their own humanoid robots, and it's only a matter of time before there's an Apple Robot Pro. When brain chips and robotics converge in the near future, human disabilities may be far less restrictive, and that's a big win for humanity. Now, brain chips do have their skeptics for obvious reasons, but luckily, the data only flows one way. You don't have to worry about getting KFC advertisements injected into your dreams, and they won't be able to turn off important bodily functions if you don't pay your monthly subscription. Also, they can't really identify highly complex thoughts, which means there's no need to worry about being thrown in jail for wrongthink while the NSA monitors your thoughts. And most importantly, there won't be an API for JavaScript developers to build out.
Noch nicht! Noch nicht! Aber wir dürfen nicht vergessen, SpaceX fliegt auch mit JavaScript und Electron in Weltall.
On it. Now, finally, the good news is that you can be an early adopter as well. Clinical trials are open for the Neuralink Prime study, where you can get your Founders Edition brain chip. Make sure to sign up with the link on screen. Full disclosure, this video is not sponsored, and I don't get paid if you don't survive the trial. So come with me if you want to not die. This has been the Code Report. Thanks for watching, and I will see you in the next one.
Abgedrehtes Zeug, man. Würde sich das irgendjemand machen lassen von euch? Findet das jemand von euch so aufregend, das Thema, dass er sagen würde, ich lasse mir das machen? Gibt ja genug, wie gesagt, es gibt auch Leute, die werden freiwillig auf den Mars geflogen. Ja, vielleicht, wenn man querschnittsgelähmt ist oder gelähmt ist, dann hat man da, denke ich, auch eine deutlich mehr zu gewinnen draus. Wenn man so lernen könnte wie in Matrix, ja, das wäre natürlich nice, ne? Ich kann jetzt Kung Fu. Ob man da den Ping im Gehirn messen kann, ja, das ist eine gute Frage. Dann bekommt das Wort Brain Lag ganz neue Dimensionen. Ja, wenn man so instant Fremdsprachen upgraden könnte und so, wäre schon nice. Wobei dann halt die Frage ist, wenn das alle hätten, gäbe es dann überhaupt noch so viele unterschiedliche Sprachen? Würde man sich dann nicht trotzdem auf irgendeine gemeinsame, die alle easy dadurch lernen können, beschränken? Zumindest wenn das irgendwann mal Mainstream ist, in weiterer Zukunft, gibt es bestimmt dort auch Microtransactions und Ingame-Shops und sowas. Und das Ganze läuft auf JavaScript-Basis. Vielleicht aber auch auf Rust-Basis, blazingly fast. Dann musst du regelmäßige Firmware-Updates für dein Gehirn machen. Was haben wir sonst noch?
Wir wollen.
Nee, das interessiert mich nicht. Das haben wir,
guck mal,
das
hier
haben wir doch schon geguckt.
Das
KI-Zeug habe ich jetzt. So arbeitet eine Partnervermittlung, ja. Da habe ich ja First-Hand-Erfahrung, was Partner. Vermittlungsunternehmen angeht. Na, Secondhand. Microsofts Größe. Warum Software? Was ist aus BattleBit geworden? Gute Frage.
Oh, nee.
Haben wir das nicht schon geguckt? Sehe ich da PHP? Ist das PHP? Das sieht so hässlich und wir aus mit den Dollars. Das ist PHP, oder? leiser. Was ist dein Favorite? Nee, ich hab's nicht in einem Bad gemacht. Ich hab's mit Drop-On gemacht. Mit drauf-tröpfeln. Was ist dein Favorite Reverse Proxy? Das ist eine sehr gute, eine nahezu exzellente Frage. In welchem Kontext? Ich kann dir das beantworten. Mein Allround-Lieblings-Reverse-Proxy ist Nginx. Für einfache Sachen ist es Kadi und im Kubernetes-Umfeld ist es auch Nginx. Für customizable Sachen, wo man spezielle Health-Checks und sowas braucht, HA-Proxy. So. Was ich nicht mag, ist Traffic. Und Apache. Oder Internet Information Service. Server? Wie heißt das überhaupt? Wobei, kann man damit überhaupt gescheit reverse? Ja, wahrscheinlich. Benutzt doch irgendjemand IIS. Also Traffic mag ich nicht, Kali mag ich auch. Apache mag ich auch nicht. Und habe ich noch was vergessen? Ich meine, im Kubernetes-Umfeld gibt es enorm viel anderes Zeug noch dafür. Aber, also auch mit Load-Balancing-Funktionen und allem. Aber ich glaube, das war es so im Großen und Ganzen, was da verbreitet ist. Gibt Kunden, die unbedingt IIS nutzen wollen. Ja, man versteht manchmal die Leute auch nicht. Nginx Proxy Manager hat jetzt aber nur sekundär was mit Reverse Proxy zu tun. Das ist ein Webinterface, um Nginx als Reverse Proxy zu konfigurieren, inklusive Let's Encrypt Zertifikatshandling. Istio ist ein bisschen was anderes. Istio ist ein Service Mesh. Da kannst du beispielsweise gucken, wie der Traffic von Container zu Container fließt. Und so Zeug. Ja, das ist. Istio ist ein Service, sowas wie Linkerd zum Beispiel, ja. Ist auch ein Service-Mesh. Da kannst du auch relativ easy MTLS machen. Also sprich, verschlüsselte Kommunikation zwischen Containern. Weil die Container dann quasi nicht mehr so direkt miteinander reden, sondern automatisch connected werden über das Service-Mesh und so miteinander reden. Ja, da hast du dann quasi so ein Sidecar-Container, was Verschlüsselung macht, dann ist dann die In-Cluster-Kommunikation verschlüsselt mit MTLS. Sowas kannst du damit machen. Istio ist jetzt kein, würde ich sagen, so Nginx-Reverse-Proxy-Ersatz. Der Standard Kubernetes-Ingress ist ja auch auf Nginx-Basis. Und wohlgemerkt, Nginx-Ingress ist was anderes wie Ingress-Nginx, weil die Benamung mal wieder kacke ist. Was hat NPM mit Docker-Networks zu tun? Diese drei Sachen ergeben für mich jetzt absolut keinen Sinn zusammen. Für euch, Chatke? NPM ist der Package-Manager von Node.js. Docker Network ist das eine, okay, Unraid, aber was hat Image damit jetzt zu tun? Das ist ein Service, den du in Docker laufen lassen würdest, vielleicht. Das verstehe ich nicht, was du willst. Ach, Nginx Proxy Manager. Ach so. Ja, das. Ach ja, gut, das ist irgendeine Unraid-Konfigurationssache, ja. Gar nicht, oder? Brauchst du nicht. Das Ding braucht mehrere Netzwerkinterfaces. Der Container bräuchte mehrere Netzwerkkarten, die in unterschiedlichen Netzen hängen dann. Wahrscheinlich. Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich hatte gestern seit Ewigkeiten mal wieder einen Stromausfall. Und ich habe das dadurch gemerkt, dass meine ganzen smarten Steckdosen geplinkt haben, weil die nicht mehr zu ihrem MQTT-Video, Alter, zu ihrem MQTT-Server gekommen sind. Muss aber nur ganz kurzer Stromausfall gewesen sein, weil manche Sachen sind eindeutig weitergelaufen, aber die Raspberry Pis sind beispielsweise auch abgekackt. Und übrigens, diese Steckdosenleisten, die ich hier ein paar Mal geflasht habe im Stream. Ich habe nicht die von Hammer, aber das ist die, die gibt es von Hammer. Ihr die da? Die gibt es, das ist China-Chinesen-Steckdosenleiste. Die gibt es von 50 verschiedenen Herstellern. Und die hatte lange Zeit einen ESP8266 drin, dass du die Custom-Firmware flashen kannst. Davon sind mir jetzt innerhalb von einer Woche 3 Stück kaputt gegangen. Eine im Keller gestern beim Stromausfall, eine hier, wo mein Rechner dranhängt. Und die, die ich hier neben mir liegen habe, mit Ladegeräten dran, wo mein Ringlight ist, wenn ich mal was streamen muss mit Bastelkram. In einer Woche 3 Stück, die sind halt auch ungefähr alle gleich alt. Ich bin mir halt jetzt unschlüssig. Ist es ein Fehler von den Steckdosenleisten? Also ja, ist es auf jeden Fall. Oder ist irgendwas mit meinem Stromnetz daheim im Arsch, dass die Dinger, das einfach nur, weil die fragil sind, das als erstes merken? 3 Stück innerhalb von einer Woche oder 1,5 Wochen sind mir da jetzt verreckt. Wobei ich glaube, die Steckdosenleiste ist einfach im Arsch. Das ist wie kaputt. Wenn du sie in Strom steckst, nee, aufgeschraubt habe ich die nicht. Ja, ich könnte mal reingucken tatsächlich, ob da irgendwas verkohlt ist oder so, ja. Wenn du sie in Strom steckst, ja, die sind über ein Jahr alt, meine. Meine sind schon 3 Jahre oder so alt, wie die jetzt kaputt gegangen sind. Also, mal gespannt, wie lange deine noch halten, ne? Also, was mit der Steckdosenleiste jetzt passiert ist, wenn du sie jetzt in Strom steckst, dann gehen die Lichter nicht mehr an, die LEDs, was so viel heißt, wie der Microcontroller da drin wird auch nicht mehr mit Strom versorgt. Und dementsprechend schalten da auch keine Relays und nix mehr. Und die Steckdosenleiste geht halt einfach nicht mehr. Ja. Eventuell haben die einen Überspannungsschutz, den du resetten musst. Haben die nicht, oder? Nee, sowas haben die nicht. Die sind nicht so... nicht so advanced. Kein Überspannungsschutz, den man hier resetten kann. Den ESP könnte man wechseln. Ich glaube nicht, dass es am ESP selber liegt. Ich glaube, dass da drinnen irgendwas kaputt gegangen ist und dadurch der ESP zerstört wurde. Also sprich, selbst wenn man da jetzt den neuen ESP reinmacht und nochmal Tasmota drauf flasht, dann wird er wahrscheinlich auch wieder instant kaputt gehen. Also, Setke. Kaputt. Ich steck die jetzt nochmal rein und dann gucken wir mal, was passiert. Aber wahrscheinlich nix. Ne, nix. Dead. Komplett dead. Das Ding. Deadge. Macht einfach gar nichts mehr. Deadge. Sadge. Ne, kann ich wieder rausziehen. Ich glaube, das war's mit China-Chinesen Steckdosenleisten. Ich werde mir irgendwie noch eine normale wieder hinstellen. Aber es ist schon verdächtig, dass 3 Stück innerhalb von 1,5 Wochen verreckt sind, oder? Ans Trinken erinnern, ja. Nein, heute keine Nudeln mit Lachs. Heute Spaghetti, Tomatensoße, Hackfleisch. telefonieren die nach draußen. Ja, wenn du die mit Standard-China-Firmware betreibst, eventuell. Aber ich betreibe die ja nicht mit Standard-China-Firmware. Ich habe die ja geflasht mit Tasmota. Und das telefoniert garantiert nicht nach draußen. Zumal ich die auch noch zusätzlich in meinem IoT-WLAN hängen habe, was nur Zugriff, also was keinen Internetzugriff hat, was nur Zugriff auf meinen MQTT-Server hat und sonst nichts. Und auf NTP für Zeit, Uhrzeit. Das Motor hängt übrigens, wenn es keinen Zugriff auf NTP hat. Ist auch Ding, was ich lernen musste, was nirgendwo steht. Wird das Motor eigentlich noch weiterentwickelt? Hat schon lange, lange nichts mehr mitgemacht. Ja. 13.4. Nice. Chat, was machen wir denn jetzt noch? Haben wir irgendwas Gutes, was wir noch gucken können? Ich krieg übelst Hunger gerade schon. Aber ich bin ja auch erst so spät angekommen. Wollen wir noch ein Fireship-Video gucken? Mach das mal. Hast du übrigens mitbekommen, bei den Fritzboxen mit denen... Ja, habe ich mitbekommen. Ja, ja, das kenne ich. Ja, ja. Das kenne ich, das war so eine NFT-Handelsseite oder sowas, wo man bei Fritz.box rausgekommen ist. Wobei die, glaube ich, mittlerweile abgeschaltet wurde. Moment, 3 bis 4 GB Traffic am Tag? Was macht die Waschmaschine denn da? Das ist ja schon enorm. Ich meine, nicht Internet-Traffic, einfach wie, wobei, ja, wohin soll es denn sonst was schicken? 3 bis 4 Gigabyte am Tag, das ist enorm viel, Mann. Hast du mal irgendwie mitgeschnitten, was sie macht? Wahrscheinlich verschlüsselt, oder? Wahrscheinlich nichts sehen. Aber du müsstest zumindest sehen, wohin die connected. Downloaded Wasser. Ist ja ganz weird. Ich glaube, das liegt auch daran, ich würde den Herstellern nicht mal böse Absichten unbedingt unterstellen. Ich glaube, gerade von diesen Dingern ist auch sehr viel unfähig programmiert. Vielleicht meint die ja Kryptogramm. Leute, wisst ihr was? Ich gehe jetzt was fressen. Ich habe Hunger. Heute kein Lachs mit Nudeln. User of LG Washing Machine spotted that it sends 11 GB Bit of traffic. What the fuck? Was macht das Ding da, Alter? Kam da irgendwas raus bei dem Thread? Krass. Was machen die da? Man hat keinerlei Zugriff auf das Gerät. Deswegen wird das auch schwierig zu Man in the Middle. Simple Explanation. Internet of Shits, das ist auch ein nicer Account, den lese ich auch öfter. Ja, so wirklich was rausbekommen hat man da jetzt aber auch nicht, oder? Das ist schon ein ziemlicher Fail. Ich glaube, so Sachen sind auch oftmals sehr, ja, flüchtig und mies programmiert. Also ich habe .zip komplett excluded in meinem Router als Domains. .zip wird bei mir einfach default nicht aufgelöst. Habe ich gemacht an dem Tag, als die ZIP-Domains live gingen. Ist, finde ich, eines der unnötigsten Moves gewesen überhaupt. .zip als Domain. Okay. Alles klar, Leute. Ich gehe jetzt was fressen. Bis später. Macht's gut. See you.